Schatz, ich muss dir was beichten. Ich habe eine neue.
Was? Wie kannst du mir das antun?
Ich habe lange gesucht, aber jetzt habe ich genau die richtige für uns gefunden.
Ernsthaft?
Ja klar. Endlich bekommen wir unsere Traumküche. Das Heiligenstädter Küchenstudio macht's möglich. Mit einer Top-Beratung und perfektem Service.
Ihre neue Traumküche. Individuell nach Ihren Wünschen geplant und von uns montiert. Erleben Sie jetzt die aktuelle Ausstellung im Heiligenstädter Küchenstudio in der Petristraße 8.
Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendecke.
Und gemeinsam sind wir
Grimms Brüder.
Präsentiert von der VR-Bank Mitte. Die Mitmachbank mit viel Herz für die Region.
Volker, heute wird's musikalisch und zwar richtig. Also unser Gast hat eine Stimme, die Gänsehaut macht, ganze Seele zum Mitsingen bringt. Im Eichsfeld ist sie bekannt wie ein bunter Hund und ist auf sämtlichen Bühnen in ganz Deutschland zu Hause.
Ob sie nun eigene Songs singt, auf der großen Gala erscheint oder intime Konzerte hält, sie verbindet Gefühl, Humor und natürlich eine gehörige Portion Bühnenpräsenz. Und 5 Millionen Menschen haben sie bereits im Fernsehen gesehen. Herzlich willkommen, Jurita Solf.
Wow.
Schön, dass du hier bist.
Das ist aber eine tolle Anmoderation. Vielen herzlichen Dank. Nee, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt und ich habe richtig Lust drauf. Also vielen Dank schon mal.
Du hast uns gestanden, dass du in Vorbereitung auf den Termin dich nicht mit unseren Folgen vorbereitet hast, sondern bist jetzt völlig unbeleckt hierher gekommen. Ja. Was du vielleicht hättest hören können, es gibt so eine kleine Tradition am Anfang und das ist das Likörchen. Aha. Und dazu würden wir dich gern einladen, mit dir anzustoßen zu einem leckeren Rhabarberlikör von Marie-Christine, auch einem Podcast-Gast. Zum Wohl, schön, zum Wohl, dass du hier bist.
Ja, auf ich freue mich auch.
Auf eine schöne Sendung.
Prost. Das geht ja schon mal gut los hier.
Lecker, ne?
Ja. Mm. Und das aber, der ist gefährlich.
Jurita, eine zweite Tradition ist unser Eingangssatz.
Aha.
Wir wollen dich ja so ein bisschen, dich als Mensch heute an unserem Hörern näher bringen.
Ja.
Deswegen die Frage, wie und wo ging's los mit der kleinen Jurita?
Meinst du jetzt musikalisch?
Als Mensch.
Als Mensch.
Bevor die Musik kam.
Bevor die Musik, also das ist bei mir wirklich, geht Hand in Hand, wenn ich meinen Eltern Glauben schenken darf. Ich bin in Stendal geboren. Mhm. Also Stendal bei Magdeburg, früher noch Kreis Stendal, Bezirk Magdeburg. Und da habe ich auch 18 Jahre lang gelebt, bis ich dann zum Studium nach Weimar gegangen bin.
Du hast Geschwister?
Ich habe einen großen Bruder, ja.
Okay. Mhm.
Du hast also die allgemeine Jugend durchlebt, Kindergarten natürlich, Polytechnische Oberschule, EOS?
Ja, absolut, klar.
Oh. Ja, stimmt, musst du ja haben, wenn du natürlich zum Studium wolltest. Obwohl, bei Musik ist das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, aber das war ja, ihr kennt euch ja da auch aus, man musste ja schon ab der 8. Klasse immer einen Berufswunsch ankreuzen und das habe ich neulich schon mal jemandem erzählt und die Mädels bei mir in der Klasse haben fast immer angekreuzt Kinderkrankenschwester, Kindergärtnerin, Hebamme oder sowas. Und ich habe immer Sängerin hingeschrieben. Also ich war wirklich schon von diesem Berufswunsch her ein Exot bei mir in der Klassenstufe. Und das habe ich aber trotzdem durchgezogen. So. Also, ja.
Und du sagst Geburt und Gesang, das ist quasi, ist deine Familie musikalisch?
Also ja, meine Mama ist Musiklehrerin gewesen, natürlich inzwischen. Und mein Papa war Sänger. Wir hatten ja in Stendal, oder haben wir immer noch, das Theater der Altmark. Stendal liegt ja in der Altmark, in der wunderschönen. Und da gibt es ein Theater. Und früher lag wirklich der Fokus auf Musiktheater, also Operette und Oper. Heute ist das mehr Schauspiel. Und da war mein Vater der erste Tenor am Hause.
Mhm. Okay.
Und deine Geschwister sind auch so in die musikalische Richtung gegangen?
Es gibt oder nur
sind
einen Bruder.
Es gibt nur einen Bruder.
Ein Bruder, ja. Ihr wart aber die Geschwister.
Ja, ja, genau. Also ich sage mal so, er schlägt insofern ein bisschen aus der Art. Er war bei uns der Sportliche in der Familie. Mhm. Aber mein Bruder hat nicht selber Musik gemacht, bis heute auch nicht. Aber er hat mir die Musik, sage ich mal, vom Hören näher gebracht. Also er war schon immer sehr interessiert daran, an Neuerscheinungen und so weiter. Und bei uns gab es, glaube ich, Donnerstag gab es immer im Plattenladen irgendwie die neuesten Schallplatten. Mhm. Und da hat er auch immer angestanden und hat dann immer irgendwie, was er kriegen konnte, über, ich sag mal, von André Heller über Ricky King, die goldene Gitarre. Mhm. Also alles, was er irgendwie kriegen konnte, auch aus den gebrauchten Bundesländern. meine ich ganz lieb und nett und charmant. Und hat ihm alles gekauft, was man für 16 Mark 10 kaufen konnte. Und das habe ich natürlich alles zu Hause mitgehört.
Und
da war
ja
alles möglich dabei. Und er hat eigentlich meinen Musikgeschmack, wir sind 5 Jahre auseinander, wir hatten ein großes Zimmer zusammen und er hat eigentlich meinen Musikgeschmack dadurch sehr mitgeprägt. Ja.
Und zu DDR-Zeiten hat man sich ja angestellt, egal was es gab.
Ganz
wenn die
genau.
Schlange da war, ja. Stellte man sich
ja,
an.
Ja, genau.
Genau, es gab auch, man hatte eigentlich auch mal so einen Falzbeutel dabei.
Mhm. Falls was gibt, ja.
Ja, wir hatten bei uns in der Klasse, hatten wir auch einen, das war auch ganz lustig, das spielt vielleicht so ein bisschen in deine Richtung, ja. Sängerin zu werden. Da wurde er gefragt, was er denn werden wollte und er hat gesagt, ich möchte Astronaut werden.
No.
Und da hat der Direktor ein bisschen betroffen geguckt und hat gesagt, sehr geehrter Herr sowieso, bei uns heißt das aber Kosmonaut.
Das war jetzt wichtig.
Völlig daneben gegriffen gehabt. Ja. Und vielleicht sollten Sie überlegen, ob Sie vielleicht doch Offizier werden. Das war der nächste Satz.
Na, sehr schön. Ja, ja. Ja.
Und dann ging es, wie bei so vielen Musikern, zum Studium nach Weimar.
Naja, bei mir war es erstmal so, mein Vater hat mich auch oft mit ins Theater genommen. Ich war der kleine Fritz. Mein Vater hieß mit richtigem Namen Fritz Kreiser und sein Künstlername war Mario, weil er so schön gesungen hat wie Mario Lanza. Und dadurch, das habe ich nicht, ich habe immer alles mitbekommen. Ich habe auch schon mal eine Veranstaltung geschmissen, eine Operette, weil ich mit meiner kleinen Brille und einer Zahnlücke da vorne am Orchestergraben gesessen hat. Und der Herr Zimmermann kam rein und hat gesungen, hier ist er nicht, da ist er nicht und hat mich dann gesehen. Und da war nichts mehr möglich, weil ich so schön geguckt habe. Und habe auch schon im Kinder, bei Aber Peter gibt es so ein Schauspiel, da hat auch mein Vater mitgespielt. Da habe ich auch im Kinderwagen gelegen, wirklich auf der Bühne. Also ich war immer mittendrin und ja, und meine Mama hat mich von Anfang an, sie hat das schon geahnt. Bei mir ist es wirklich wie in diesem ABBA-Song, kennt er ja, Thank You for the Music. Mhm. Mama says I was a dancer before I could walk. Mhm. She said I began long to sing before I could talk. Und das ist wohl bei mir auch genauso gewesen. Und da hat sie natürlich schon versucht, meinen Weg zu ebnen. Also, dass ich in der ersten Klasse habe ich schon angefangen mit Gitarrenunterricht. Dann haben wir aber rausgekriegt, dass es beim Studium alles Hauptfach immer Klavier ist. Dann habe ich mit 14 nochmal angefangen, Klavier in der Musikschule zu nehmen und so war mein Weg denn eben wirklich, vielen Dank an meine Mama, die hat mich so bis heute unterstützt, die mich und die ist bei jedem Kamingeflüster auch dabei, also wenigstens bei einem Konzert in Heidenstadt, die hat mich so unterstützt. Natürlich auch so, dass es mir manchmal ein bisschen auf den Nerv ging natürlich, ne, wenn man so ein bisschen jugendlich ist und in der Pubertät.
Glaube dazu, ja.
Und möchte nicht. Und da gab es immer von einigen Fragen meiner Mutter, bevor ich raus durfte, war immer, hast du geübt? Das war immer, die war immer dabei, ne? Und manchmal hatte ich nicht und dann musste ich nochmal zurück und ja, und das fand ich damals manchmal nicht so schön, aber heute bin ich ihr dafür sehr, sehr, sehr dankbar.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast also auch schon als Kind auf der Bühne gestanden, nicht nur vor der Bühne, sondern auch direkt als Akteur.
Genau. Ja, ich war auch im Kinderballett und die ein bisschen pfiffig waren, sage ich mal, ich habe dann als erstes, glaube ich, auch mit 6 Jahren in Ibsens Nora einen kleinen Jungen gespielt und hatte sogar eine kurze Sprechrolle.
Oh.
Was sagst du jetzt?
Und den kleinen Schwan auch getanzt?
Nein. Den kleinen Schwan habe ich nicht getanzt.
Habe ich schon getanzt.
Hast du schon getanzt?
Ja, aber beim Karneval. Sah lustig aus.
Oh, das glaube ich.
Also, ihr seid quasi Kollegen.
Ja. Das ist ja wunderbar. Ich hoffe, da gibt es ein Video, Volker.
Logisch.
Also wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, ob für dich, weil du hast ja eine Bühnenpräsenz, wie man sie eigentlich auch braucht,
ja.
Ne? Und aber die nicht so selbstverständlich ist.
Danke.
Ob nicht Schauspielerei auch mal zur Disposition gestanden hat bei der Berufswahl?
Nee, da habe ich nie, auch nicht im Ansatz drüber nachgedacht. Also ich war schon immer, Sängerin war schon immer mein Wunsch. Schon immer. Genau. Mhm. Und über Umwege, also das hört sich jetzt so an, als wenn ich jetzt straight durchgerannt wäre. Nee, also da gab es einige Umwege, die ich machen musste, um dann aber letztendlich doch simsalabim hier zu sitzen
aber du hast
als
ja,
Sängerin angekündigt zu werden.
Du hast ja die in Weimar die klassische Gesangsausbildung gehabt.
Nee.
Dann klär uns auf.
Also ich wollte, weil ich natürlich immer im Theater war und ich kannte natürlich, auch bei Vorstellungen war ich dabei, also meine Eltern haben mich natürlich da mitgenommen und eingeladen. Ich wollte klassische Sängerin werden. Mhm. Das war auch die Kleider, die Inszenierung. Och, das war mein Traum. So, also wenn ich gesagt habe, Sängerin, war das immer, ich möchte im Theater auf der Bühne Oper und Operette singen. Das war mein Traum. Und darauf habe ich auch hingearbeitet und habe dann auch mit 13, 14 Gesangsunterricht am Theater gehabt und so. Und hatte mit 15 die erste Eignungsprüfung in Berlin an der Heinz-Eisler-Hochschule und noch sehr früh, wie ihr euch denken könnt. Und das war aber damals noch so, da gab es praktisch noch nicht die Entscheidung von mir, will ich jetzt EOS machen oder nicht. Mhm. Und dann konntest du nach der 10. Klasse ein Vorstudienjahr machen und dann im Prinzip dann weiter studieren. Aber mit 15, ich habe da aus Don Giovanni irgendwie, ne, so eine Liebesarie, wusste ich überhaupt nicht, wovon ich da spreche. und da hat es noch nicht so ganz gereicht. So, und dann habe ich aber gedacht, nee, ich bleib dabei und habe dann auch in Dresden zweimal vorgesungen und da hat es für den Klassikgesang auch nicht gereicht, wurde mir gesagt. Und dann wurde mir aber angeboten, früher hieß es ja noch Tanz- und Unterhaltungsmusik. Ah. Und das war für mich immer so, alle Schlagerfans mögen mir verzeihen, aber das war für mich immer so unterster Schlager. Mhm. Ne? Und dann habe ich die wirklich, ich glaube mit 16, habe ich sie gefragt, was sie sich einbildet, mich das zu fragen. Und wer mich kennt, ich bin eigentlich ein schüchterner Typ. Ne? Auf der Bühne sieht das anders aus, aber im wahren Leben bin ich schon ein bisschen zurückhaltender. Das würde ich niemals machen, wie sie mich das überhaupt fragen kann. Ja? Mhm. Und habe das abgelehnt. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, was mache ich denn jetzt? EOS war vorbei und mein Plan B war, Musiklehrerin zu werden. Wie meine Mama halt. Und dann habe ich wirklich erstmal in Weimar Schulmusik studiert.
Ach so.
Doppelfachmusik gab es damals noch. Und habe aber immer, ach, meine Liebe war natürlich trotzdem der Gesang und habe da auch nicht auf der Bühne gestanden. Und das hat mir sehr gefehlt. Und im dritten Studienjahr hatte ich dann Leute in meiner Seminargruppe, die gesagt haben, Mensch, wir haben so ein Swing-Konsortium. Willst du da nicht mal mitsingen? Und ich so, das kann ich doch gar nicht. Ich singe doch hier nur klassisch. Mhm. Doch, probier mal. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, habe ich gesagt, das war so cool. Und dann haben wir dort wirklich Studententage in Berlin und alles mögliche. Wir waren den ganzen Sommer immer unterwegs. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, eigentlich gefällt mir das viel besser als der klassische Gesang. Und habe dann noch meine Eignungsprüfung gemacht an der Tanz- und Unterhaltungsmusik. Jetzt ist aber folgendes Problem.
Hört.
Ich bin ja ein Kind, ein DDR-Mädchen und man war ja mit diesem Studiengang der Volksbildung verpflichtet. Das hat man unterschrieben. Das heißt, man konnte nicht einfach zwischendurch sagen, ja, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Mhm. Das ging nicht. So. Ich hatte zwar die Bestbewertungen in dieser Eignungsprüfung, aber die haben trotzdem gesagt, sie nehmen mich nicht. Und ich so, warum denn nicht? Ja, aus Gründen. Mhm. Ja, und dann habe ich das schon geahnt und bin dann doch nach Schwerin gefahren, um vielleicht einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben für Schulmusik. Und sollte doch aber dort an 4 verschiedenen Schulen eingesetzt werden als Anfängerin. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Meine Mutti hatte mich begleitet und hat draußen geschwitzt. Blut und Wasser. War ja noch DDR. Und dann ist Folgendes passiert. Dann ich war noch gar nicht richtig wieder in Weimar. Damals von dem Prorektor für Studienangelegenheiten einen Brief bekommen, noch mit Schreibmaschine getippt. Ich sollte mich schnell exmatrikulieren selber, weil sonst würde ich exmatrikuliert werden. Und dann konnte man zu DDR-Zeiten nichts anderes mehr studieren. Also gar nichts.
Okay.
Das ging
nur einmal.
Wäre ja unehrenhaft entlassen.
Ja, ging nur einmal, ja.
Und dann hatte ich Gott sei Dank in der Schulmusik einen tollen Chorleiter. Darf ich den Namen nennen?
Natürlich.
Ja, Harald Dübler. Lieber Harald, vielen Dank nochmal dafür. Du weißt auch, wie dankbar ich dir bin. Und war dort im Sopran 2 der Stimmführer. Und habe den angerufen in meiner Not. Es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Ist ja keiner immer da in Weimar, denn in irgendwelchen Hochschulen. Und habe ihm das folgendermaßen geschildert. Und meine beste Freundin Anke war mit der Tochter des Rektors befreundet. Und ich, wir müssen jetzt was machen. Irgendwas müssen wir machen. Und sie hat Gott sei Dank denn mit dem Rektor, mit Harald und mir ein zwischen Weihnachten und Neujahr, ein Gespräch oder ein Treffen organisiert in der Hochschule, im Hauptgebäude am Platz der Demokratie in Weimar. Und er hatte sich das wirklich auch alles schon angeguckt, der Rektor. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Müller Nielsen war das damals noch. Und hat dann Harald gefragt, was denkst du denn? Und dann hat Harald gesagt, Jurita wäre bestimmt eine super Lehrerin, aber sie wäre noch eine viel bessere Sängerin. Und dann war Folgendes, ne? Mir ging auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. dann war im Jahr drauf, glaube ich, im Januar oder Februar Eröffnung der Studententage in der Weimarhalle. Es war noch die alte damals, die noch nicht umgebaut war. Gefühlt 5000 Leute drin und dann hat mein Seminarfreund, sage ich mal, aus der Schulmusik noch gesagt, Thorsten Tannenberg, pass auf, weil da ist ein Programm, da singst du ein Lied und das melden wir als öffentliche Prüfung an. Weil der Rektor hat gesagt, ich darf ein halbes Jahr studieren und eine öffentliche Prüfung machen. Und wenn das gut funktioniert, kann ich weiter studieren und wenn nicht, dann nicht.
Dann war's das.
Und ich so, na toll. So, das Problem war aber jetzt, dass ich ja an der Abteilung studiert habe, aber ohne, dass irgendeine Eignungsprüfung positiv bewertet wurde. Das heißt, die Studierenden dort haben gedacht, ich bin eine rote Socke. Mhm. Und bin dort eingesetzt und erstmal haben mich alle gemieden. Und dann bin ich aber zum Leiter Emil Gutsch gegangen, habe gesagt, Herr Gutsch, so und so ist das passiert. Und dann hat es ihm auch leid getan, weil er hatte das nämlich auf Weisung des Rektors rot und gesperrt ans schwarze Brett gehängt, so nach dem Motto, Achtung, mit der wissen wir nicht, was da los ist. Ja? Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat gesagt, oh, und dann hat er sich auch entschuldigt und hat dann gesagt, pass auf, dann machen wir Folgendes, wir machen ein Big Band-Konzert, Big Band im Mon Ami, da singst du 3 Songs. Und dann habe ich da 3 Songs gesungen und dann wussten alle, okay, ich kann auch ne, so wie es aussah und sich anhörte. Und dann war alles gut. Dann hatte ich da auch einen guten Anschluss. Und nach dem halben Jahr habe ich dann begleitet von dem wunderbaren Matthias Beziel, mit dem ich auch zusammen studiert habe, am Piano My Funny Valentine gesungen. Und ich kann euch sagen, mir hat alles gezittert. Also der Rock hat gewackelt, ne, die Bluse hat gewackelt und auch meine Stimme hat ein bisschen gewackelt, weil ich war das ja noch gar nicht so gewöhnt. Also diese Riesenauftritte und man guckt ja ins Schwarze. Man sieht ja keinen. Ja. Ne? Und ein Spot auf mich, ich stand da so an so einer fingierten Bushaltestelle und habe das dann gesungen und habe mich erstmal so ein bisschen reingewurstelt und Matthias hat mich aber mal angeguckt und hat gesagt, ja, Mensch, in seinem Gesicht, du machst das doch toll. Und dann habe ich mich da echt frei gesungen. Und dann ist Folgendes passiert, in meiner Erinnerung, so erinnere ich das, dass nachdem ich fertig war mit Singen, hatte ich das Gefühl, dass 30 Sekunden, das war natürlich Quatsch, aber 30 Sekunden nichts passiert ist. Und danach brandete ein Applaus auf, wo ich dachte, oh, wo bin ich denn hier hingeraten? Und das hat mich so erleichtert. Und dann ist dann in der Pause, sind die ganzen Gesangslehrer von der Tanz- und Unterhaltungsmusik, auch meiner natürlich, und der Rektor an der Seite auf mich zugekommen. Und der Rektor ging den vorne weg, hat mir die Hand entgegengestreckt, da hieß ich noch Eisermann. Und hat gesagt, Fräulein Eisermann, also wenn das keine Eins war, dann weiß ich aber auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und da wusste ich, okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren.
Und kennst du noch eins der 3 Lieder, die du da im Mon Ami vorgesungen hast?
Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Doch, ich glaube, das war einmal What Are Friends What For? Also Keep smiling, keep shining, dieses. Und ich glaube 2 Jazz-Sachen, aber nee, das weiß ich nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Na? Es ist schon, wenn man denkt man nicht, aber so ein bisschen ist es doch schon hier.
3 Tage.
Ja,
3 Tage.
3,5.
Wie kam es dann, dass es dich irgendwann mal ins Eichsfeld verschlagen hat?
Das ist war wirklich so alles Revue passieren lassen. Ich war ja dann wirklich, kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer, es gibt eine Weimarer Band, die gibt es immer noch, Rest of Best. Und da war ich Gründungsmitglied mit.
Ah ja.
Weil der Roland Rinkowski, der Gründer dieser Band mit Matthias Köhler zusammen, die haben eine Sängerin gesucht. Die haben sich neu aufgestellt, die waren früher bei Fritzens Dampferband, Carni, vielleicht euch auch bekannt als Carni. Und seine Frau war in der Schulmusik meine Gesangslehrerin, also wie das alles so ineinander greift immer im Leben. Und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mal vorzusingen. Und dann habe ich jemanden noch mitgenommen, den Clemens Tiburtius, so als Verstärkung, weil ich dachte, ich kenne ja da keinen. Und dann habe ich vorgesungen, dann habe ich gesagt, das ist aber gut, würde ich nehmen. Und haben ihn angeguckt und haben gesagt, kannst du auch was? Er so, ja, ich singe auch ganz gut. So, und dann hat er auch was gesungen und zack, bumm, waren wir 4, dann Rest of Best. So, und deswegen habe ich natürlich schon gemuckt und so weiter. Und wie war deine Frage nochmal, Eiko?
Wie du
ins Eichsfeld gekommen bist.
Genau. Und es ist ja so, dass Daniel Solf, also es war, gab eine Band früher, die hieß Flamingo.
Ja.
Da erinnern sich alle Altsfelder ab einem bestimmten Alter daran.
Genau.
Das bin ich raus. Ich bin raus. Bin zu
Weil
alt.
Du noch
ich
so jung
bist. Ich bin zu alt.
Du bist zu alt? Ach, das glaube ich nicht, Volker. Und der damalige Schlagzeuger Daniel Solf, der hat ja in Weimar Klarinette studiert. Und der hat dort rumgefragt, nämlich seinen Gesangslehrer in Weimar, Guntram Hütten, Mensch, kennt ihr, fällt dir da jemand ein? Weil die Sängerin nämlich in England studiert hatte und nicht abkömmlich mehr war. Janine Reimann, genau.
Man kennt sie.
Jawohl.
Timeless.
Na
heute.
Klar, genau. Und dann wurde ich gefragt und da habe ich gedacht so, ach, Flamingo. Es hörte für mich so ein bisschen sich nach Kastelruther Spatzen an. Also auch hier entschuldige ich mich wieder, das ist jetzt wirklich keine Wertung, sondern das war für mich nur, das ist vielleicht diese Musik.
Ja.
Ja? Und dann kam ich da hin und habe gesagt, ja, das kann ich doch als Aushilfe mal machen. Mhm. Und dann waren das alles so junge, knackige, schmucke Kerle und ich habe gedacht, wieso heißen die Flamingo, habe ich mich gefragt. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe gesungen und das Lustige war, die erste Mucke, also Mucke sage ich mal, heutzutage wird sehr viel Gig gesagt, das ist ein internationaler Begriff. Ich bleibe bei Mucke, das heißt also musikalisches Gelegenheitsgeschäft ich mucke immer noch.
Genau.
Und die erste Mucke war im Westen, ich glaube Reichen-Sachsen oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, im Zelt. Und natürlich hatten wir damals noch nicht so eine Technik wie heute, ist klar. Ne? Und ich habe alles gegeben, war ja meine erste Mucke, vorher noch im Bodenrode geübt, geprobt. Und dann kamen die Leute immer zur Bühne und haben gesagt, die Sängerin plärrt so, ob die Sängerin nicht mal leiser zu drehen wäre. Ich so, okay, alles klar, ich lege hier mein ganzes Gefühl in meine Stimme und dann plärre ich. Und dann habe ich schon gedacht, na, wo bist du denn hier reingeraten? Ja, das hat sich übrigens durchgezogen. Wir haben dann Silvester gespielt.
Mhm. Aber du plärrst jetzt nicht mehr.
Nee, ich plärre nicht mehr so, weil die Technik jetzt auch besser ist. Und vielleicht habe ich mich auch verbessert, kann auch sein. Aber das Schärfste war wirklich mal, ich glaube, das war genau in diesem Jahr auch Silvester. In Ilmenau, ich glaube, in der Grünen Tanne haben wir da Silvester gespielt. Mhm. Und das ging so weit, das war so ein kleiner Raum. Und da wurden zwei Reisebusse ausgeschüttet, sage ich jetzt mal, mit Menschen, die da feiern wollten. Und irgendwann hatte Tobias Reimann, der war unser Gitarrist damals, das ausgemacht, mein Mikro, und ich habe dann so gesungen. Und auch das, weil die Leute sich einmal eingeschossen hatten, war ihnen zu laut. Das heißt, ich habe dann die Hälfte Silvester von der Mucke nicht mehr mitgesungen. Mhm. Habe dann ein bisschen Fernsehen geguckt, bin immer am Buffet vorbeigeschlendert und habe gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung war.
Das ist auch so ein Publikum gewesen wahrscheinlich, wo grundsätzlich Englisch immer lauter ist als Deutsch.
Ja, 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 na klar.
Du kannst Deutsch, den Volksmusikkram kannst du runterfeuern.
Genau.
In einer Lautstärke, sobald ein englischer Titel, oh, das ist viel zu laut.
Na klar. Also, aber da kommt eine Schallmeinkapelle dann. Und jeder, der schon mal eine Schallmeinkapelle gehört hat, ne, kriegt sofort einen Tinnitus hinterher. Aber das ist alles in Ordnung.
Das ist noch schlimmer als ein Dudelsack. Aber die Grüne Tanne kenne ich selbst tatsächlich, aus Ilmenau, weil ich da studiert habe. Mhm. Ist mir in fürchterlicher Erinnerung geblieben.
Okay. Ja, oh. Also das war schon witzig. Ich habe das auch nicht krumm genommen, weil ich schon wusste, woran das jetzt lag. Und das war, haltet euch fest, 1996 bin ich dadurch ins Eichsfeld gekommen und habe dann angefangen, bei Flamingo zu singen. Genau.
Genau. Mhm. Unter anderem hier gegenüber auf dem Saal.
Ja.
Hier in diesem
berühmt-berüchtigt
Dörfchen. Inklusive Blau ist die Nacht.
Ganz genau. Da war ich auch dabei. Schuhe aus und das volle Programm. Genau.
Also wir haben hier eine Frage stehen. Gab es einen Moment, in dem klar war, Bühne ist für mich genau das Ding, anstatt normalen Job? Die Frage hast du ja schon beantwortet. Für dich stand es von vornherein fest, du willst was machen, was auf der Bühne ist. Du willst singen.
Ja, das will ich. Hm. Hast du recht. Genau.
Und was haben die Eltern gesagt? Weil klar, wenn du jetzt Lehrerin werden wolltest, okay, irgendwo an so einer Schule, das ist eine sichere Bank. Mhm. Aber jetzt so als Künstler, war da Skepsis angesagt? Oder Papa kannte das ja schon.
Ja. Also ich sag mal so, selbst als Unterhaltungskünstler zu DDR-Zeiten hatte man trotzdem keine Sorge. Mhm. Also man hatte ja entweder eine Einstufung gespielt, das heißt, es gab ja Grundstufe, weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, also Mittelstufe,
Oberstufe, Sonderstufe. Ja.
Und dann ein Berufsschein. Mhm. So, und das heißt, man konnte ja dementsprechend ein bestimmtes Honorar verlangen, sag ich mal, oder aufrufen, und das hat man auch bekommen. Mhm. Ja, und zu Zeiten von Rest of Best damals, da war ich, glaube ich, eigentlich nur 3 Jahre dabei, hatten wir teilweise an 30 Tagen 31 Mucken. Mhm.
Man musste da immer so ein bisschen tricksen. Das, was in diesem Musiker, ich habe ja selber auch noch einen, ich habe 89 noch Einstufungen.
Hast du einen Schein?
Ja, schön. Irgendwo fliegt das Ding rum. Und dann hat man so ein bisschen getrickst. Dann gab es noch so ein paar, also das war ja lächerlich, was da drin stand, so ein paar Mark für so da wärst du, weiß nicht, auf keine 50 Mark gekommen damals. Also gab es dann so Notengeld und für die Technik und das konnte man da so ein bisschen hochpimpen, dass es irgendwo auf eine auskömmliche Gage hinlief. Ne?
Kann man natürlich mit heute gar nicht mehr vergleichen. Wer sich erinnert, 5 Pfennig ein Brötchen. Ne? Ich hatte mein Zimmer im Wohnheim hat 10 Mark gekostet im Monat.
Das kenne ich auch.
Also waren dann 50 Mark eigentlich schon gar nicht so schlecht teilweise am Abend. Mhm. Ja.
Aber am Anfang habt ihr Lieder gesungen, die irgendjemand anders komponiert hat. Und das war dann praktisch allgemeine Musikempfinden, dass man sowas nachgesungen hat. Machst du das jetzt auch noch oder machst du jetzt eigene Songs? Und für mich die Frage, wie komponierst du? Am Klavier? An der Gitarre? Blockflöte?
Ja, Volker Blockflöte und gleichzeitig zu singen. Ich könnte es mal ausprobieren.
Man kann ja die Melodie erstmal ausprobieren und dann kann man halt zu den Text rein.
Nee, Blockflöte ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ich habe ja schon, sag ich mal, reingerochen in eigene Musik, als ich beim Studium war und da hatten wir eine eigene Band gegründet, eine Funk- und Soul-Band, Limited Edition hieß die. Richtig mit 3 Bläsern und sowas und das war eine tolle Zeit, weil wir waren auch alle befreundet. Wir waren den ganzen Tag zusammen. Also von morgens Studium, mittags in der Mensa, nachmittags wieder Studium, abends im Kasseturm, haben Billard gespielt, ein Bierchen getrunken oder geprobt und komponiert. Wir waren immer zusammen. Und da haben wir natürlich auch Sachen gecovert, klar. Aber in erster Linie war das wirklich schon eigene Musik. So Funk und Soul. Und das habe ich geliebt. Aber in dieser Riesenbesetzung. Und ihr stellt euch, könnt euch vorstellen, 92 habe ich mein Examen gesungen. Das heißt, war ja genau dann in dem Übergang oder in der Wende drin. Und da haben wir mit der großen Band, sind wir dann irgendwo hingefahren, mussten teilweise noch Geld mitbringen, um überhaupt dort spielen zu können, ist ja klar. Mhm. Ja, und das hat sich dann leider nicht so gerechnet. Und das ist dann aus bestimmten Gründen auch auseinandergegangen, auch weil tragisch der Keyboarder, den ich mit dem ich sehr eng befreundet war und den ich sehr geschätzt habe, einen schweren Autounfall hatte und an den Folgen dann gestorben war. Mhm. Und lieber George, da schicke ich mal einen Gruß an dich in den Himmel. Und dann war das dann ad acta gelegt. Aber da hatte ich dann schon meine ersten, weil George hatte meistens das Riff praktisch oder die Hook am Keyboard schon immer fertig und hat gesagt, fällt dir dazu was ein? Und dann habe ich die Melodie da für die Musik gemacht und sowas und so ging das ein bisschen zusammen. Und dann haben wir das dann alle zusammen schick gemacht, sag ich jetzt mal. Ja.
Und wenn du heute schreibst, wie gehst du da ran? Also,
na, das ist ja wieder, ich komme ja ganz oft wie die Jungfrau zum Kinder. Wir hatten ja, 96 bin ich ja zu Flamingo gekommen. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn ich jetzt die Sängerin hier sein soll bei euch. Mhm. Und wir machen ja ganz moderneres, also viel moderneres Zeug haben wir dann gemacht.
Da muss ich einen von den Typen heiraten.
Vielleicht das. Oder, ich habe gesagt, was haltet ihr denn davon? Es gab nämlich auch in der Schulmusik eine Band, die hieß Ten Shoes. Und die gab es aber ja nicht mehr. Und wir waren ja 5 Mann. Mhm. Und ich habe gesagt, lasst uns doch mal irgendwie einen Bandnamen nehmen, wo die Omas und Opas nicht den sehr verhohnebiepeln können. Mhm. Ne, da können sie immer noch Ten Shows lesen, wo ich sage, okay, das ist aber, das passt zu uns irgendwie. Mhm. Ja, das ist nicht so eingrenzend. Mhm. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Da haben wir ja dann die erste CD aufgenommen in Erfurt und natürlich alles mit Cover. Um das praktisch zu featuren, zu sagen, passt auf, wir heißen jetzt Ten Shoes. Natürlich hat man ein bisschen Angst, aber das ging, also ich hatte das Gefühl, das ging innerhalb von einer Woche, wusste jeder, dass wir jetzt Ten Shoes sind und nicht mehr Flamingo und dann war der Drops gelutscht, sozusagen. Und da haben sie ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht mal, in welchem Jahr das war, haben die Jungs zu mir gesagt, Mensch, Jurita, hast du nicht mal Lust, irgendwie so einen eigenen Song für uns zu schreiben, wo die Kirmesleute mitsingen können? Und da habe ich mich mit jemandem hingesetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Entschuldigung. Thorsten oder Tuchholf oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Wenn du das hörst, entschuldige bitte. Und der aber hatte immer so flotte Sprüche drauf. Mhm. Der hat Komposition studiert in Weimar und war so ein wirklich so ein verrückter Typ. Und der hatte immer so Sprüche und war bei mir zu Hause in Weimar und hat gesagt, naja, ist doch klar. Hat er gesagt, fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Und ich habe mich nicht wieder eingekriegt. Und ich habe gesagt, na, wenn das nicht der passende Anfang für unser Refrain ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, und dann habe ich praktisch mit dem zusammen diese Musik gemacht und habe dann die ja, hat sie den Text dazu geschrieben und Simsalabim hatten wir dann einen eigenen Song, einen deutschen. Mhm.
Also du fängst mit der Melodie an und dann kommt der Text oder erst Text und dann Melodie?
Jetzt ist es anders. Also da war ja immer jemand dabei bei mir damals. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, nee, jetzt möchte ich das mal selber machen. Und dann setze ich mich wirklich ans Klavier oder an Flügel, habe dann irgendwie eine Idee. Auch eine Idee, bei mir ist es wirklich so, dass die Lieder, meine eigenen, wirklich aus meiner Seele herausgeschrieben sind. Das heißt, das habe ich alles selbst erlebt, habe das erfahren musste das irgendwie vielleicht auch seelisch, emotional ein bisschen verarbeiten. Und dann habe ich das im Prinzip ins Klavier gedrückt, so möchte ich es mal ausdrücken. Und dann gucke ich, und ich habe ja 10 Jahre Musik studiert, erst Schulmusik und dann nach Tanz- und Unterhaltungsmusik hieß das ja dann Pop und Jazz, wurde das geändert. Mhm. Und habe ja da auch nochmal 5 Jahre studiert. Und ich überlege aber gar nicht, was sind das jetzt für Harmonien am Klavier? Sondern ich spiele mit geschlossenen Augen und höre, okay, ist das eine gute Tonart für mich? Dann habe ich schon meistens so ein paar Wortgruppen für mich und fange dann an, die Melodie. Es ist wirklich alles zusammen bei mir. Mhm. Und die Lieder, die bei dem Publikum, bei meinen Fans am besten ankommen, die habe ich wirklich meistens an einem Tag oder in einer Nacht, also von Anfang an bis zum Ende, Text, Musik, alles fertig gemacht. Hab das dann hingelegt, glücklich, und hab's den nächsten Tag mir nochmal angehört. Wenn ich nichts dran ändern wollte, dann habe ich für mich beschlossen, doch, das ist, genauso sollte es sein. Mhm. Und das sind wirklich auch heute, es war Boot auf dem Meer, war auch so ein Ding, wo die Jungs gesagt haben, willst du da nicht zum Kamingeflüster irgendwas machen, wo wir die José Carreras Stiftung unterstützen können? Und da habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe die Sendung geguckt und war so ergriffen, und da ist das auch passiert. Es war von vorne bis hinten runtergeschrieben.
Und hast du eine Lieblingstonart?
Ach, Sam. Nee, aber das fängt, ich intuitiv greife ich praktisch beim Klavier immer so, da freuen sich immer alle, die das dann begleiten müssen, nach H oder B, ne?
Klasse.
Oder ja, genau.
Die Bläser freuen
Na
sich.
Na klar,
die freuen sich.
Nur dass keine Bläser bei mir meistens mitspielen. Nein, aber das ist auch ein C oder mal, also ne, dass ich eben gucke, okay, welche ist jetzt die Anfangsharmonie, das heißt aber nicht, dass es auch die Tonart ist. Ne? Mhm. Also so G-Dur, A-Dur und sowas, das ist eigentlich so ganz gut für mich.
Mir kannst du viel erzählen. Also,
beide
keine Ahnung davon.
Aber das ist witzig, das bestätigen viele, wie du das beschrieben hast. Also die Dinger, die du so in, ich sag mal so salopp, in einer Viertelstunde da rausgehauen hast, die sitzen, da musst du nicht nochmal dran.
Aber dann bist du im Flow. Mhm. So empfinde ich das. Und das Lustige ist ja, für mein Weihnachtsalbum hat ja Martin, der mich ja auch bei meinen eigenen Songs begleitet am Piano, und auch mein Produzent ist Martin Schröpfer, ein ganz lieber Freund, gesagt, na, da haben wir uns im August getroffen. Mit Tim Jeckel, der hat nämlich die Streicher-Arrangements gemacht für mich. Ganz, ganz toll. Und er hat gesagt, na, so wie ich dich kenne, Jurita, schreibst du bestimmt noch ein Weihnachtslied. Ich sag, hast du mal rausgeguckt? Ich bin 32 Grad im Schatten. Er hat gesagt, da komme ich doch nicht. So. Jetzt ist aber auch wieder Folgendes passiert. Dadurch, dass ich ja entscheiden musste, welche Coversongs möchte ich auf dem Weihnachtsalbum drauf haben, war ich natürlich im Weihnachtsflow und habe, dieses Weihnacht ist da, an einem Augustnachmittag angefangen, am Klavier in Weimar zu spielen und zu singen und den Text zu machen, bei offenem, angeklipptem Fenster übrigens unterm Dach. Und habe 23.42 Uhr oder so aufgehört. Und das Fenster war immer noch angeklappt. Und jeder, der das kennt, weiß ja, ich spiele ja da nicht schön und singe, sondern es sind ja immer nur kleine Stücke und
Fragmente,
Pflaster.
Ja.
Wirklich, das ist ja wie geübt. Mhm. Also es ist wirklich eigentlich nicht schön. Mhm. Und dann wir haben mit den Nachbarn so eine Tiefgaragen-WhatsApp-Gruppe. Und ich so, ach herrje, hab dann reingeschrieben, liebe Nachbarn, entschuldigt bitte, ich habe gar nicht drauf geachtet. Und dann haben sie aber zurückgeschrieben, nö, das war schön, es hat auch nicht gestört. Und nö, das war toll, war es ein Weihnachtslied, stimmt's? Ich sag, ja.
Das kenne ich aus Weimar, wenn du da an der Hochschule vorbeigehst.
Ja.
Aus jedem Fenster klingt irgendeine andere Geige oder sowas.
Ich liebe es.
Ich finde es auch ganz fantastisch. Ja. Auf der einen Seite die Anna-Malia-Bibliothek, auf der anderen Seite die Hochschule. Ganz, ganz toll. Aber du bist vorhin so lax drüber weggegangen. Du hast dann geheiratet, oder?
Ich habe auch mal geheiratet. Nein, natürlich war es so. Der Micha, der war ja bei Flamingo in der Band.
Genau.
Ne? Und ich bin ja so ein fürsorglicher Mensch. Ne? Und Micha ist dann, der hat ja auch Lehramt studiert. Ist ja hier am Lingemann-Gymnasium in Heiligenstadt Sport- und Musiklehrer und hat dann überlegt, okay, wo mache ich denn meine Referendarzeit? Und dann haben wir, da war jetzt daran noch nichts zu denken, wir waren Kollegen in der Band. Und dann haben wir gesagt, na, bewirb dich doch in Weimar. Da können wir auch immer zur Mucke hin und wieder zurückfahren.
Ne, bietet sich an.
So pragmatisch Fahrgemeinschaft, ja, so wie es halt ist. So. Und Micha hat ja in Leipzig studiert und kannte in Weimar jetzt noch nicht so viele, außer vom Studiumsseminar Solvig. Und habe ich natürlich immer mit hingenommen. Hier hin und in der Mensa und da. Und habe ich gesagt, da ist Party, da kannst du mitkommen und so weiter. Und und simsalabim.
Begab es sich.
Es begab sich zu der Zeit, genau. Ja, ja, und dann haben wir 2000 geheiratet. Genau,
so
und sind immer noch in der Band. Ja.
Jurita,
ja.
Deine Musik hat oft Humor und aber auch sehr oft Tiefe.
Ja, danke.
Was macht dir mehr Spaß oder was liegt dir mehr, Menschen zum Lachen zu bringen oder sie zu berühren?
Das ist eine gute Frage, lieber Heiko. Ich glaube, nee, ich bin mir sicher, beides gleichermaßen. Weil ich wollte ja immer was Lustiges schreiben. Und am Ende kam mir dann immer was Unlustiges wieder raus. Also war es doch irgendwie was Berührendes, Romantisches, keine Ahnung. Und das eine Konzert Akustiksommer auf der Burghanstein mit P. Werner, die ja bei uns als Gast war und mit der wir zusammen dieses Konzert gemacht haben, die hatte ja dann in ihrem Solo-Blog dann gesagt, es gibt ja bei ihr einen Song, der heißt Mondgesicht, glaube ich. Und da hat sie gesagt, naja, sie hat ein bisschen ein rundes Gesicht, aber da hat sie gesagt, Diäten macht sie sowieso nicht mehr. Sie stellt sich jetzt immer nur noch in Gruppen mit dicken Männern, weil dann sieht sie automatisch schlanker aus. Und das hat mich
da
so
kam
weggerissen.
Die Nummer, ja.
Ja, ich musste so lachen und habe gesagt, und genau das war es wieder, ihr zwei. Nächsten Tag habe ich mich wieder hingesetzt und habe den Trend zum dicken Mann geschrieben. Mhm. Das war auch wieder von vorne bis hinten einmal durch. Und dann war der so, wie er war. Und die Leute lieben ihn. Ich ja, genauso. Na klar.
Du hast es eben schon erwähnt. Du hast mit P. Werner auf der Bühne gestanden, also Burghanstein.
Ja.
Aber auch mit Peter Maffay.
Ja.
Oder Purple Schulz.
Ja.
Was nimmt man von solchen Begegnungen mit?
Also von solchen.
Geil oder.
Also bei Peter Maffay muss ich ehrlich sagen, da war der Daniel noch unser Management und er hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Und ne, so als richtiger Eichsfelder ist der auch unglaublich vernetzt, doch bis heute, na klar. Und hat da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und hat gesagt, da kenne ich doch den und den. Und hat halt dann bei Hans-Georg Neder anfragen lassen über jemanden, ob wir da nicht als Vorband vielleicht spielen können bei Peter. Und das hat wirklich geklappt. Und wir waren ja zweimal Vorband dort. Und also man kann sich das, man versucht es sich vorher vorzustellen. Natürlich kommen die Leute, die da vor der Bühne stehen, nicht uns wegen, sondern wegen Peter. Ja. Und in Duderstadt, wer ja schon mal da war, das ist ja eine Riesenbühne. Und man spielt ja in diese Einkaufsstraße hinein. Ja. Ja. Und natürlich war die bis hinten voll. Und wir haben ja unser Zeug gespielt, also unsere Covermusik, na klar, ausgewählt, natürlich extra für diesen Anlass und nochmal schön choreografiert und sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich doch mal wissen, ob wirklich alle, die hier sind, wirkliche Peter Maffay-Fans sind. Alle schon. Und habe dann angefangen zu singen, nie war ich tiefer, nie tiefer. Und gefühlt alle 50.000 Mann, die da standen, haben wie ein Mann mitgesungen. Und da stand ich da oben und habe gesagt, wie toll ist das denn, wenn alle Leute deine eigene Musik so beseelt mitsingen können. Also das war für mich schon, muss ich ehrlich sagen, in meiner Karriere ein sehr, sehr bewegender Moment. Ja.
Aber du bist mit Peter Maffay dann auch zusammengekommen. Also ihr habt zusammen gesungen oder wart ihr nur die Vorband?
Wir waren
nur, in Anführungszeichen, Entschuldigung, nur die Vorband.
Nur
aber
die Vorband.
Aber ihr habt euch dann getroffen anschließend, Backstage.
Ja, oder? Ja, na klar.
Und wie ist das so?
Also es ist sehr perfekt bei denen in der Band, weil so eine bekannten Künstler, die brauchen ein Management, die was ihnen den Rücken frei hält. Und das hat der Peter, ne? Das hat ein Management, der also beißt jeden weg, der da nicht hingehört, sage ich jetzt mal so, dass die Künstler wirklich frei und charmant agieren können und sich mit nichts anderes beschäftigen müssen. Und Peter war richtig toll, weil beim ersten Konzert war mein Sohn Henry noch mit dabei und der war großer Fan, weil sie gerade im Kindergarten Tabaluba gemacht hatten. Ja, hat es ihm auch erzählt. Also Peter war hin und weg von Henry. Und der sollte dann auch mit auf die Bühne, weil er so eine kleine Holzgitarre, so eine Spielgitarre mal hatte, hat sich aber nicht getraut, weil er natürlich die vielen Leute da gesehen hat. Klar, das war nicht so richtig sein Ding. Aber Backstage, und das ist leider die Krux immer von Michael. Michael ist auch so ein Teamplayer. Mhm. Ne? Es gab dort auch in Anführungsstrichen nur Volker Bier in Flaschen. Und alle hatten halt von der Band Appetit auf so ein Bier aus dem Fass. Ist ja, ja klar. Und Micha sofort, Moment, ich gehe los. Ne? Ist losgerannt und hat das Bier besorgt. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich ganz viele Fotos gemacht. Mit Peter von Princess Joe. Ne? Da hieß man dann schon Princess Joe. Und wer ist nicht drauf? Micha.
Micha.
Auch als wir mit Princess Joe bei der Rosi Carreras Gala waren, war Micha natürlich, weil der Lehrer ist, er kann ja nicht einfach sagen, okay, ich fahre mal kurz nach Leipzig zur Aufnahme. Mhm. Auch dieses Foto ist auch leider Micha nicht drauf. Also das ist schon ein bisschen, ein Running Gag, aber natürlich auch ein bisschen doof, weil er nie irgendwo auf dem Foto dabei ist, weil er so lieb ist und immer überall sagt, ich behole, ich besorge, ja klar, mache ich, kein Problem. Und in der Zwischenzeit passiert halt das Wunder oder das Magische, ja, leider.
Das ist jetzt auch Tradition geworden, dass du ihn da wegschickst bei den anderen Fotos.
Auf gar keinen Fall. Nein.
Du hast jetzt schon kurz erwähnt, irgendwann kam der Punkt, ich sag's mal so als Beobachter von außen, dass dann aus Ten Shoes gab's dann so zwei Zweige.
Ja.
Einmal ging's in die Richtung Timeless und einmal ging's in die Richtung Princess Joe. Mhm. Und wie kam's zu dieser Entwicklung?
Also Timeless hat insofern sekundär nur was mit uns zu tun, weil Tobias, der ja auch in der Band schon war bei Flamingo, als ich eingestiegen bin, 96, da war Janine dann wieder in Deutschland und er wollte, oder die beiden wollten natürlich wieder zusammen Musik machen. Mhm. Und ich war immer noch die Aushilfe bis dahin und wäre aber natürlich ein bisschen doof gewesen zu sagen, Jurita, jetzt hast du hier ganz viele Jahre schon mitgemacht, jetzt ist Janine wieder da. Mhm. Also hat er gesagt, er steigt aus der Band. Das war für mich erstmal eine mehrwöchige Panikattacke, muss ich ehrlich sagen, weil ich möchte immer meine Leute so zusammenhalten. Ich brauche mein sicheres Nest. Mhm. Und er hat dann eben Timeless gegründet und wir hatten ja aber trotzdem weiter noch den Schuss. Mhm. Ne? Und da sind ja durch verschiedene Musiker, dann hatten wir dann einen Anti-Wölk, der ja dann reingekommen ist und Marco Hasenei, weil Miklos dann aufgehört hatte an Bass und so sind die immer weiter so dazugekommen und wir haben halt gemerkt, es gab in Weimar schon, also der Anti-Wölk, Christian Kühn, Marco Hasenei und ich, wir hatten in Weimar schon so eine kleine Band, die jetzt nur in so kleinen Kneipen so mal bei Honky Tonk oder so gespielt haben, ne? So unser Zeug, was wir halt bei Ten Shoes nicht machen konnten und vielleicht auch so nicht machen wollten. Und dieses Princess Joe gab's schon. Das hat sich Christian Kühn, unser Schlagzeuger, einfallen lassen. Wir haben jetzt überlegt, dann wie soll das denn heißen, das Projekt? Und ich wollte gern Schulz oder Schmidt, das hätte ich cool gefunden irgendwie. Und er hat mich dann angeguckt und gesagt, was hältst du denn von Princess Joe? Und ich so, das ist aber schön, danke, ja, wirklich.
Du hast es auch gleich auf dich bezogen.
Natürlich, also Volker, entschuldige mal. Wer denn sonst?
Ich bin ja da eher introvertiert. Ne?
Na, es gibt ja praktisch aber ein Problem, weil die Leute, die das nicht wissen, dass das von Jurita kommt, schreiben natürlich dann, da kann ich manchmal Verträge schreiben, wie ich will und das ist ganz groß, steht das oben drauf, überall taucht das auf, trotzdem schreiben sie Joe mit OE. Weil sie denken, okay, die wissen es wahrscheinlich nicht besser, wie ihr Bandname ist.
Ja, ja,
da schreiben wir lieber mal ein E ran.
Genau, machen wir es mal richtig. Ja. Ja, die haben sich selber nur vertan.
Ja, und dann gab es eben eine Situation im Savoy in Göttingen, wo wir gespielt haben. Und wir gemerkt haben, okay, der Bassist, den wir damals hatten, Erbse, das war leider nicht mehr haltbar. Und da haben wir überlegt, oder beziehungsweise Daniel hat dann angeboten, der ja Schlagzeug spielt und auch gesungen hat bei der Band, hat er gesagt, er weiß, dass Christian und Marco sehr gern mit mir Musik machen wollen. Und er bietet an in dieser Situation, dass er an die Technik geht, das interessiert ihn auch sehr. Und dass praktisch Christian in die Band mit einsteigt und da eben mitmacht. Das war noch Ten Shoes. Und da haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt, alle Mann in Weimar, und haben gesagt, okay, das könnte eine tolle Sache werden, was es auch wurde. Also Ich lieb's und an alle Mitstreiter, die jetzt mit mir Musik machen, versteht es bitte richtig. Ich vermisse es trotzdem sehr, dass wir in dieser Besetzung nicht mehr so zusammen, weil das ist eine Energie, die kann man einfach nicht erlernen oder so. Das hat man zwischen Musikern oder hat man nicht, und das war wirklich einzigartig. Und dann haben wir aber gemerkt, es wurden dann die geburtenschwachen Jahrgänge.
Mhm.
Also die kommen ja aus Zeiten, wo wir 2007, 2006 haben ja die Kneiper oder die Saalbesitzer, sage ich mal, oder ja, Pächter, noch ein Zelt rangebaut.
Genau. Ja,
damit wir überhaupt alle Leute, die zu uns kommen wollten, Platz hatten. Mhm. Also eine Wahnsinnszeit. Wir hatten ja zwischen 90 und 120 Auftritte im Jahr.
Boah.
Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und vielleicht tarnen das heute noch, aber das weiß ich nicht. Ja. Ne? Genau. Und da haben wir gemerkt, okay, wir möchten gerne auch von der Musik her ein bisschen was Hochwertiges anbieten. Das ist jetzt gar keine qualitative Wertung, sondern einfach so vom Geschmack ein bisschen Soul, ein bisschen Funk. Und haben dann gesagt, okay, lasst uns doch, den Namen gibt's ja schon, auch die Band als kleine Version, lasst uns doch, wenn wir irgendwie eine Gala spielen wollen, Ärzte bei Nordhausen oder so, lasst uns doch da Princess Joe sein mit einem etwas anderen Programm, sodass wir das vielleicht beides abdecken können.
Mhm.
Ne? Und so ist halt die Idee entstanden, dass wir das machen. Und dann haben wir ein paar Jahre halt, sind wir ein paar Jahre zweigleisig gefahren.
Und Princess Joe wird ja sehr oft mit Kamingeflüster gleichgesetzt.
Ja.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Ach, auch wieder. Im Grunde genommen, wir haben ja dieses Jahr 20-Jähriges, ihr zwei, wisst ihr ja hoffentlich, von 2006,
Natürlich.
Da war das erste Konzert.
Natürlich.
War ja auch nur eins, und ich glaube, wenn ich mich da richtig dran erinnere, war am Gymnasium von Micha ein Mädchen, was an Leukämie erkrankt war.
Michelle,
genau.
Ja,
Heiko.
Genau.
Ja.
Grüße gehen raus.
Ja,
und
genau.
An ihre Mama Heike.
Ja, genau. Ne? Und haben wir gesagt, irgendwie, wenn, können wir da irgendwie helfen? Was können wir da machen? Und haben gesagt, lass uns doch ein Konzert geben, und die Einnahmen dafür, die spenden wir. Ne? Gesagt, getan. Und das hat den Leuten so gut gefallen, dass die gesagt haben, macht ja eigentlich nächstes Jahr das auch. Und haben gesagt, okay, können wir eigentlich machen.
Mhm.
Ja? Und haben ja wirklich immer auch von allen praktisch Konzerten immer noch weiter gespendet. Also über die Jahre, es wurden dann immer mehr. Und ich glaube, die meisten Konzerte hatten wir in dem einen Jahr mit, weil man dann zusammen 16 Stück, die auch alle ausverkauft waren, und ja, das ist wirklich gewachsen, wie so ein Bäumchen oder wie eine schöne Blume. Das wurde, die wurde dann immer größer und immer schöner und immer ausgefallener, und das ist so eine tolle Sache, und ich glaube, auch Daniel hatte wieder die Idee. Also der hat schon immer tolle Ideen, muss man mal so sagen.
16 Konzerte in Schmerbachs Keller?
Nee, nicht alle. Wir haben ja auch immer eins, lieber Volker, in Eschwege im E-Werk.
Ah ja.
Und das war das Jahr, wo wir angefangen haben, das in Weimar zu versuchen zu etablieren, was das Jahr jetzt auch ist. Und hatten ja auch immer im Januar dann immer noch in Schmerbachs Keller auch noch zwei Konzerte, weil einige gesagt haben, ey, Weihnachten rum, das ist so viel, da müssen wir hier hin, ja, und da hin und dorthin. Und das wurde dann auch im Januar eigentlich ganz gern angenommen. Und das war dann wirklich das eine Jahr, wo wir insgesamt 16 Konzerte hatten.
Wollte schon sagen, so viel Feuerholz haben die doch auch nicht im Schmerbachs Keller,
du,
oder?
Du, was denkst du? Das wird ja in Schmerbachs Keller, werden viele Sachen verbrannt, die man nicht unbedingt unter Feuerholz, sage ich jetzt mal, vielleicht katalogisieren könnte.
Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, du hast ja die ganze Innenstadt von Duderstadt beschallt und bespielt und große Gala, Riesen-Events und natürlich auch kleines, intimes Konzert.
Ja.
Wo bist du am meisten Jurita selbst?
Lieber Heiko, ich bin immer Jurita selbst. Wirklich. Und das habe ich mir aber auch bei Flamingo erarbeitet. Weil ich komme ja aus der Weimarer Gesangsschule, und da wurde uns beigebracht, gut zu singen, das reicht. Ja, das heißt, uns wurde nicht beigebracht, uns zu präsentieren auf der Bühne, eine Ansage zu machen und das die Leute mitzunehmen, sondern das wurde schon so ein bisschen elitär so gehalten, und da bin ich ja nun gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich zu Flamingo gekommen bin und habe gesagt, Ansagen mache ich nicht,
okay,
weil ich es nicht konnte. Also ich habe mich nicht getraut. Da hat Dani von hinten am Schlag durch Ansagen gemacht. Und irgendwann haben sie gesagt, das geht doch nicht. Also du bist doch vorne die Sängerin, du musst doch mal eine Ansage machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich mir was einfallen lassen. Ich sage jetzt mal, wir haben auch damals Bonnie Tyler natürlich Lost in France gesungen. So, und unten müsst ihr euch vorstellen, die Leute wollen tanzen.
Das ist der, Lost in France ist der erste Titel, den ich jemals von Flamingo beim Musikertreffen da im, wie heißt denn hier, wo ist das Hotel da mitten im Wald?
California.
Ich komme da jetzt nicht drauf.
Aber das war nicht abgesprochen, Heiko, gell?
Nee, das war wirklich nicht abgesprochen.
Waldfrieden?
Es gab immer, das ursprünglich hatte das mal Gregor Worell aus der Taufe gehoben, so Musikertreffen.
Genau.
Und das ist hier, wo das Eichsfeld-Klinikum ist, hinter
Reifenstein.
Genau. Das Hotel dort im Wald, und da war ich, komme da rein und
Lost in Friends. Das ist die ganze Zeit ein Déjà-vu. Und da müsst ihr euch vorstellen, da habe ich mir natürlich was ausgedacht und habe gesagt, ja, Bonnie Tyler hat das Lied geschrieben, da ist sie durch Paris gegangen und die Leute standen ewig lange Ansagen. Und die Leute standen unten und haben gedacht, hä? Was will sie denn da? Wir wollen einfach nur tanzen. Aber die Jungs haben gesagt, die waren wirklich sehr geduldig mit mir und haben gesagt, hier, das musst du noch ein bisschen eindampfen und so. Und dann so nach und nach, ja. Und ich sag mal, wer mich jetzt kennt, auch bei den Konzerten oder auch bei Tanzveranstaltungen, dass ich vorher also gar nichts sagen wollte, kann man sich bei mir jetzt nicht mehr vorstellen. Nee.
Und gab es auch Auftritte, die dir so richtig im Kopf geblieben sind, weil sie so geil waren oder weil es vielleicht total daneben gegangen ist?
Ja, und zwar, wie gesagt, das Peter-Maffei-Ding. Mhm. Und ganz ehrlich, durch diese Ten-Shoes-Besetzung, die wir dann auch mit Markus Klöppner an der Trompete und so hatten, die war so toll, dass ich wirklich, das muss ich ernsthaft sagen, jede einzelne Mucke wirklich sehr genossen habe. Mir ist es nur manchmal auf den Sack gegangen, weil da kam er dann von Cora Amsterdam. Und das ist ein Lied, ich entschuldige mich schon wieder bei euch allen, ich konnte das auch nicht leiden, aber ich sollte es ja nur singen. So, und ich habe mich ein halbes Jahr erfolgreich gewehrt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Das können alle anderen machen. Nee, finde ich doof. Und dann kamen die aber alle, und das ist ja, habe ich ja letztes Jahr zum Kamingeflüster gesagt, die meistgefragte Frage bei der Mucke immer noch, wo wir 2010 die letzte Veranstaltung mit Ten Shoes hatten, habt ihr schon Amsterdam gespielt? Und dann haben die bestimmt am Abend 20, 30 Mal gefragt, habt ihr schon Amsterdam? Und ich musste immer sagen, wir spielen das nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, es geht mir so offen, dann spielen wir es halt.
Aber die immer lacht, spielst du gern?
Nee. Das spielen wir aber auch nicht gespielt. Ne? Und das sind so wirklich Sachen, wo ich sage, ich habe das wirklich alles sehr, sehr gerne gemacht. Natürlich war es denn so irgendwann, dass auch diese Kirmes-Burschen-Kultur ein bisschen, ich will nicht sagen, nachgelassen hat, die wurde dann aber eine andere. Wir waren ja damals als Ten Shoes einfach Teil des Dorfes. Die Kirmes-Burschen und so weiter, und die haben uns Stühlen geschmiert und wir hatten extra zwei Kirmes-Burschen, die uns versorgt haben, keine Ahnung. Und das hörte dann so ganz langsam, hörte das auf. Es ist vielleicht auch ganz normal, und die Veranstaltungen wurden auch weniger. Mhm. Und da waren auch manchmal Sachen dabei, wo wir gesagt haben, okay, aber eine Veranstaltung, wir sollten praktisch den Neujahrstanz in Günterode spielen. Hat man ein paar Jahre schon gemacht. Mhm. Hatten aber das Angebot, zum Biathlon in Oberhof im VIP-Zelt zu spielen. Mhm. Am gleichen Tag. So. Wir haben uns zusammengefunden, haben überlegt, was machen wir denn? Und Daniel hat ja unser Management
wieder die
gemacht.
Zündende Idee.
Daniel hat gesagt Folgendes: Ich möchte einfach ehrlich mit denen sein und die fragen. Und ist hingegangen und hat 500 Euro mitgenommen. Waren es noch? Nee, 500 Euro waren es schon. Hat 500 Euro mitgenommen im Umschlag und hat denen die Sache erklärt und hat gesagt: Passt auf, wir würden uns freuen, wenn ihr noch eine andere Band kriegt. Und das war, also die Mucke haben wir natürlich in Günterode nicht gespielt, ist aber auch die erste und einzige Mucke gewesen, wo wir Geld hinbringen mussten, um nicht spielen zu müssen dort. Und haben halt dann in Oberhof an dem Abend im VIP-Zelt gespielt. Im Nachhinein haben wir gedacht, das ist eine große Chance, aber wir waren da eigentlich nur Beiwerk musikalisch. Wäre wahrscheinlich die Günteroder Mucke, so vom Fez her, wäre die wahrscheinlich schöner gewesen als Oberhof Biathlon, aber war trotzdem toll, ja.
Aber jetzt klang so an, das Projekt Princess Joe, das ist nicht mehr so ganz so unter Strom, also nicht mehr jede Woche irgendwo mit Princess Joe auf der Bühne.
Also ich für mich steht das nur total unter Strom, aber es hat sich, wie es halt so ist, das Leben ist Veränderung, und es hat sich auch die Auftrittsform und auch die Veranstaltungsform verändert. Das heißt, dass es zu der Zeit, wo wir entschlossen uns haben, das zu tun, gab es an jeder Straßenecke, so will ich es mal sagen, eine Gala oder ein Firmenfest und keine Ahnung. Und wo die Frauen sich jedes Jahr ein neues Kleid gekauft haben und es wurde Standard getanzt und alles schön, vorher noch eine Rede geredet. Und das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Es gibt bestimmt noch eine Klase, ein paar Opernball in Dresden und sowas, das gibt's alles noch. Aber im Grunde genommen ist das nicht mehr so zeitgemäß. Und die Leute, die jetzt praktisch danach wachsen müssen als Publikum, interessiert das nicht mehr so.
Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-mäßig, oder?
Kann auch sein, kann auch sein. Aber ich habe immer gedacht, okay, sind wir das nur? Sind wir jetzt langsam zu alt? Aber es geht, natürlich haben wir auch das Auge auf, oder ich das Auge auf der Konkurrenz und denen geht es ganz genauso, sodass die sogar aus ihren Bands so kleinere Formationen gemacht haben, um auch kleinere Veranstaltungen abzudecken und so weiter. Und deswegen, so wie es jetzt aussieht bei uns, aber man sagt, wir haben trotzdem noch Silvesterauftritte und sowas mit Princess Joe, wenn es ums Tanzen geht. Mhm. Aber wir spielen ja jetzt auch Akustiksommer zur Landesgartenschau am 15. August. Ich liebe halt mit Princess Joe unsere Konzerte. Das liebe ich. Das andere mache ich trotzdem. Also wer fragen will und eine schöne Veranstaltung hat und will Princess Joe spielen lassen, sind wir dabei. Aber ich habe den Fokus eigentlich, ich glaube, meine Jungs auch mehr auf die Konzerte inzwischen.
Also es ist quasi so ein Projekt ähnlich. Wir zwei haben ja schon mal im Duett singen dürfen beim Orchester Franz L.
Ich erinnere mich.
Und die ja auch, ne, also die dann eben so spezielles Event abdecken und so ist es dann mit Princess Joe. Wer Bock auf euch hat, ihr hört man euch nicht Nein sagen.
Nee, natürlich nicht. Aber wir haben trotzdem, wir hatten ja oder haben immer noch im Prinzip so eine, ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir halt nicht, warum hast du nicht Nein gesagt, von Roland Kaiser spielen, sowas. Mhm. Ein wunderschönes Lied. Ich mag auch Roland Kaiser gerne. Ja, ich bewundere ihn auch, dass er das immer noch so viele Fans hat und Hut ab, ganz ehrlich. Mhm. Aber das war jetzt nichts, was wir auf unsere Agenda unbedingt schreiben mussten an Musik. Mhm. So, und dadurch, weil der Musikgeschmack sich aber auch halt so ein bisschen auch galamäßig verändert hat, kann es auch sein, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen vielleicht rausgefallen sind, weil wir gesagt haben, nee, das ist unser Repertoire, was wir anbieten und
ihr verbiegt euch nicht.
So, das vielen herzlichen Dank, lieber Heiko.
Aber gibt es so ein Lied oder so einen Song, der dir so richtig besonders nahe geht? Oh. Den du selbst singst, natürlich.
Es ist so, lieber Volker, wenn ich mich praktisch mit einem Song, auch wenn der gecovert ist, gerade zum Kamingeflüster, es ist ja so, ihr beide wisst das ja genau und unsere Fans auch, jeder macht ja Vorschläge von den Musikern zu unserem Konzert. So. Und dann kommen die alle bei mir zusammen und dann wird gesichtet und wir haben ja, wenn wir einen Gast dabei haben, was wir ja immer hatten, mit dem gucke ich eben zusammen, wie können wir jetzt ein schönes Programm daraus stricken. Und natürlich sind die Lieder, die ich selber schon vorschlage, da kann ich mir selbstverständlich vorstellen, wie singe ich das, wie setze ich das um, was ist das für eine Story, habe ich das selbst schon mal so erlebt, kann ich das gefühlsmäßig wirklich gut umsetzen. Deswegen ist eigentlich fast jeder Song, den ich selber für mich raussuche, einer, wo ich sage, wenn es der ins Programm schafft, dann bin ich da immer wirklich zu 150% drin emotional und aber wenn es um meine eigenen Songs zum Beispiel geht, ist es immer noch das Boot, klar, Boot auf dem Meer, weil ich auch dieses Feedback bekomme, viele Leute wissen gar nicht, aus welchem Grund ich den geschrieben habe oder was das für eine Geschichte dahinter ist und verbinden ihre ganz eigene damit. Und im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine Story von, ich fühle mich ein bisschen verlassen und allein und finde gerade nicht, weiß nicht, habe nichts zum Festhalten und es ist niemand da, der mich irgendwie da mit raus begleitet. Und trotzdem am Ende, dass man für sich selber ja entscheidet, nee, ich lasse mich aber nicht kleinkriegen, ich schaffe das schon. Mhm. Ja, und ich muss es für mich schaffen. Und dann kommt vielleicht auch der Mensch in mein Leben, der es mit mir zusammen schaffen will. Und da gibt's natürlich viele Geschichten von meinen Fans, die sie damit verbinden. Und der berührt mich schon immer noch selber sehr.
Ist es dir schon mal so gegangen, dass du einen Titel, weil er dich so gepackt hat, nicht singen konntest?
Ja, das war auch Boot auf dem Meer, weil da war eine junge Frau bei uns beim Kamingeflüster, die hat sich vorgestellt und hatte auch offensichtlich eine Perücke auf und hatte, es geht ja auch um rote Schuhe in meinem Lied, ja, das ja für die, die es nicht kennen, das sind bestimmt viele, das ja im Karton verpackt, diese roten Schuhe aus rotem Lack sind und dass ich mit denen überall noch hin will. Und sie hatte wirklich sich rote Lackschuhe angezogen. Und ich wusste auch, das hat sie mir erzählt, dass der Krebs austherapiert war und sie keine Heilungschancen mehr hatte. Und das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, an dem Abend das zu singen. Ja.
Aber das gehört auch irgendwie dazu.
Ja. Ich hoffe nur immer, dass sowas nicht passiert, weil ich ja sehr emotional auch bin, weil man ja gerade durch die Musik das ausdrücken kann, was man jetzt wirklich empfindet durch die Worte und mit der Melodie auch. Und weil es ist bei mir so, wenn ich wirklich weinen muss, dann kann ich nicht singen. Das funktioniert bei mir nicht. Ne? Und dann ist auch nichts mehr möglich. Dann muss ich auch zwischendurch aufhören und das würde ich fürs Publikum schade finden, sage ich jetzt mal, sehr angegriffen zu sein. Das funktioniert natürlich und es kommt natürlich, was ich schon gesagt habe, auch auf den Text an. Und da vertiefe ich mich auch rein. Deswegen möchte ich ja gerne, dass das Publikum, also ich lade jeden, der mich hört, auf der Bühne ein. Das ist mir auch wichtig. Das habe ich mir auch erarbeitet, sage ich jetzt mal. Es war gar kein so einfacher Weg, in meine Seele, in meine, wirklich in meine Seele und in mein Herz zu gucken. Und natürlich ist man da manchmal angefasst und denkt so, hoffentlich schaffe ich das jetzt heute.
Hast du quasi auch keinen Trick?
Nee.
Also da so von der Ausbildung her, wenn so und so etwas eintritt?
Weil das Gefühl, das springt dich ja an wie ein wildes Tier und das kann einfach passieren. Mhm. Ich weiß aber, das ist jetzt sehr privat, aber ich erzähle es euch trotzdem, als mein Papa gestorben ist, dadurch, dass der eben wirklich so ein bekannter und sehr beliebter Sänger am Theater war, war das für mich eine schlimme Vorstellung, dass jemand, der ihn gar nicht persönlich kennt, dort spricht zur Trauerfeier und habe gesagt, ich möchte das unbedingt selber machen und ich möchte auch für ihn, sagt zum Abschied leise Servus singen und habe das geübt, habe das erst aufgeschrieben und habe das geübt und habe wirklich die ersten 10, 20 Male Rotz und Wasser natürlich geheult. Und beim 40. Mal ging es schon ein bisschen, beim 50. Mal habe ich gedacht, oh, vielleicht schaffe ich es doch. Und ich habe das so lange geübt und mir immer vorgestellt, die Situation, wie sie dort ist, bis ich es konnte. Bis also dann nicht mehr Tränen kamen, sondern die Freude überwog, dass ich das für meinen Papa machen kann. Mhm. Und seitdem weiß ich, dass man das kann, sage ich mal. Man braucht halt nur ein bisschen
Übung. Man muss sich vorher quasi ausweinen.
Ist wirklich so.
Kann das nachempfinden. Ja. Ich habe auf der Beerdigung meiner Schwiegermutter einen Titel gespielt und gesungen. Und nach dem Titel, dann waren aber alle Schotten offen. Dann war alles, alle Schleusen geöffnet.
Ja.
Also Respekt an euch beide. Ich könnte es nicht. Mhm. Ich habe mal eine Grabrede gehalten. Da sind mir tatsächlich die Worte dann weggeblieben.
Also es kann ich gut verstehen, weil man weiß ja, was ich gerade gesagt habe, man weiß nicht, was passiert jetzt mit mir. Mhm. Welches Gefühl übermannt mich jetzt gerade?
Genau.
Und das ist, und ich bin da aber so, so dankbar dafür, dass das bei mir, bei meinem Vater funktioniert hat, dass ich auch weiß, okay, ich weiß jetzt, ich kann das. Mhm. Ne? Und ihr wisst ja selber, dass jetzt vor ein paar Wochen eine sehr, sehr enge Freundin gestorben ist. Und mich der Mann gebeten hat, zu singen auf dieser Trauerfeier. Und da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt nochmal eine wirklich echte Herausforderung. Aber ich wollte es auch so unbedingt und habe es natürlich auch so geübt, dass ich sage, nee, ich kriege das für sie hin. Ich mache das. Und hat auch Gott sei Dank gut geklappt. Ja. Mhm.
Du hast ja vorhin gesagt, du hast in der Weimar Halle gesungen und dann waren 30 Sekunden Ruhe.
Ja.
Ist es
gefühlt.
Dir, gefühlt, gefühlt. Ist es dir lieber, wenn du dann nach so einem Song plötzlich so eine Ruhe vorfindest, so eine nachdenkliche Ruhe, oder hast du lieber den Applausausbruch dann?
Ganz klar zweitens. Also, dass die schon, wenn das Publikum gar nicht abwarten kann, ne, dass der letzte Klang verklungen ist und und klatscht und keine Ahnung. Das ist schon toll.
Und wie ist es, wenn ihr das Kamingeflüster da diese Konzertreihe macht und ihr euch voll ins Zeug legt und im Publikum sitzen eventuell welche, die singen wie Kirmes an der Theke? Ist das, sagst du, ey, cool? Oder sagst du,
Das ist auch so ein zweischneidiges Pferd, weil wir, vor allem zweischneidiges Pferd ist auch schön. Zweischneidiges Schwert ist auch eine schöne Übung. Genau. natürlich ist die Atmosphäre in Schmerbachs Keller so, und das ist auch gewollt, auch von uns, dass die auch zwischendurch natürlich die sitzen, aufstehen können und sich nochmal leise ein Getränk holen. Mhm. Na klar, es soll jetzt nicht so eine, ich sage jetzt mal, angestaubte Konzertatmosphäre sein. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass wir ja Lieder haben, die einfach wirklich die Stille brauchen. Mhm. Ja, um wirklich zu berühren. So, und wenn da gerade hinten, und dieser Keller ist ja so gebaut, dass ja. du unterhältst dich dann vorne am Tresen und denkst, ich bin ja ganz leise, es hört ja keiner. Ja. Und durch diese Rundungen überträgt sich das aber so laut, ne, zu uns, dass wir praktisch im In-Ear über unsere Mikros denken, was? Wir können also die Geschichte 1:1 nacherzählen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und das verleitet, ihr wisst es ja selber, hinten stehen dann die Leute am Stehtisch. Und es verleitet manchmal so ein bisschen dazu, dass man sich dann dabei unterhält. Und aber ihr wisst ja selber, ich kommuniziere das auch gerne, dass ich sage, Mensch Leute, es ist auch für euch immer was dabei, wo ihr mitmachen könnt und eure Energie mal rauslassen. Aber jetzt brauchen wir mal kurz.
Das sagst du dann auch?
Na klar.
Das sagst du auch?
Ja, das sage ich.
Ist dir schon mal vorgekommen, dass dein Text weg war?
Ja.
Was machst du da?
Dann lache ich. Also ich sage mal so, ich sorge dafür, dass es eigentlich, das ist ja so ein Wort, nicht passieren kann, weil das hat auch meine Mama mir beigebracht. Meine Mama hat mal zu mir gesagt, pass auf, du übst das und üb den Text, wenn du es auswendig lernst, auch Gedichte oder irgendwas. So, 7-mal. Wenn es 7-mal hintereinander fehlerfrei klappt, dann kannst du es. Wenn beim 7. Mal am Ende wieder ein Fehler passiert, fangen die 7-mal nochmal von vorne an.
Okay, das so, ist ein guter Trick. Ja,
ja, und das ist praktisch auch meine Devise. Und natürlich singe ich ja das mit und singe ja und gucke selber und nehme mich auf Sprachnotiz auf. Ist das Gefühl, was ich jetzt vermitteln will, überhaupt hörbar? Ja, dass ich mich da praktisch reinschmeiße in das Gefühl und denke so, hör gar nicht. Ja. Dann weiß ich, okay, ich muss noch ein bisschen mehr machen. Und dadurch schleift sich natürlich der Text ein. Aber in der heutigen Zeit, ich gebe es zu, ihr seht das ja auch beim Kamingeflüster, ich habe so ein kleines iPad Mini, da sind ja auch dann Sprüche oder ich wische das dann rüber und dann weiß ich, okay, Ansage von dem oder Ansage das. Und dann ist das nochmal, da kann ich mit einem linken Auge nochmal so ein bisschen, wenn es nötig ist, drauf schielen, sage ich jetzt mal.
Aber du sagst gerade, ne, ob man das dann auch hört. Das ist auch wirklich viel, allein wie ich mich auf die Bühne hinstelle oder nicht hinstelle, man hört den Unterschied. Mhm. Das ist wie lächlich am Telefon, der andere hört das. Also
ja, genau.
Das ist ein ganz anderer Klang.
Absolut. Also du musst dich schon wirklich dazu entscheiden, das für die Leute zu machen. Ja, und auch die Leute mitzunehmen. Und natürlich gibt es auch Songs manchmal, die von den Jungs vorgeschlagen werden, wo ich denke so, okay, na gut. Hat er sich aber bestimmt was bei gedacht. Ne? Und dann versuche ich mich da rein zu versetzen und frage auch nochmal nach, warum, weshalb, weswegen. Wenn ich aber merke, wenn ich den singen soll und ich merke, ich kriege den nicht, der steht mir nicht, dann sage ich inzwischen auch, der steht mir nicht, den kann ich nicht singen. Weil wir haben ein Jahr mal von James Taylor gemacht, Jingle Bells, das war so ein bisschen bluesig. Und da habe ich schon beim Arbeiten gemerkt, oh nee, das liegt mir als diesen Gesangspart überhaupt nicht. Ich habe es trotzdem, ich habe nichts gesagt, habe den Jungs zuliebe das trotzdem gemacht, habe aber dann auch, so habe ich dann aber auch auf der Bühne gestanden, was du gerade gesagt hast. Ne, ich war unsicher und habe gedacht, oh Gott, was denken die darüber? Und die haben auch das Fragezeichen bei mir über dem Kopf gesehen, das Publikum, und ich aber beim Publikum dann auch. Ne? Und da habe ich mir geschworen, das mache ich nicht nochmal. Ja. Wenn ich merke, es ist nicht, ich komme nicht in Flow, was aber also ganz selten passiert.
Und das ist noch nicht mal, meist ja auch nicht ein Titel, den findet man ja selber gut, aber er passt halt nicht zu meinem Handwerkszeug, was ich da mitbringe oder beziehungsweise ich komme da nicht rein. Ja,
ich kann den mit meiner Stimme nicht zum Glänzen bringen. Ja. Genau, so der bleibt immer irgendwie staubig und dann kann ich es eigentlich vergessen.
Wir machen mal einen Break.
Na bitte.
An dieser Stelle, wir machen mal einen Break. Ich hatte es ja vorhin in der Anmoderation gesagt, 5 Millionen Menschen haben dich im Fernsehen gesehen.
Da muss ich erst nochmal einen Schluck vom Likör trinken. Prost, ihr Lieben. Der steht hier nämlich schon die ganze Zeit vor mir und lächelt mich so an.
Und wird warm.
Ich kann euch sagen, Rhabarberlikör selbst gemacht.
Ja.
Träumchen.
Im Fernsehen. 5 Millionen Menschen.
Ja.
Das perfekte Dinner. Wie ist denn dazu gekommen?
Ja, hatte ich das schon mal gesagt, dass ich manchmal wie die Jungfrau zum Kinde zu
umgehe? Ja, das hast du schon mal gesagt.
Okay, ich erinnere mich gar nicht dran. Es ist so, dass die Kinder und ich, wir haben das immer ganz gern geguckt und es war so lustig, also die haben dann manchmal gesagt, Mensch Mama, hä? Wenn du mal beim perfekten Dinner mitmachst, also deine Gurkensuppe und dann machst du Lachsnudeln und dann machst du noch dein Baguette, das backst du selber und keine Ahnung, und deinen Apfelkuchen mit selbstgemachtem Vanilleeis. Und ich so, ja, ja, alles klar. Und dann war ja wirklich Corona. Und ich glaube, ich habe mich nicht beworben. Ich habe mich wirklich nicht beworben, hatte aber in meinem Messenger eine Nachricht. Und habe natürlich zuerst gedacht, ne, das ist doch, die veralbern mich. Ne, was soll denn das sein? Aber weil ich ja immer, ich bin ja ein kleines Trüffelschwein und sehr neugierig. Und da stand auch eine Telefonnummer, so, von ITV Studios. Ich habe gesagt, na gut, rufe ich mal an. Angerufen, es war auch ein Daniel dran. Das ist aber nicht der Daniel, der da spricht. Das dachte ich erst, war ganz aufgeregt. Nee, da ist es nicht. Ich habe gesagt, so und so, ich habe deine Nachrichten. Ja, das ist richtig, das stimmt. Und ich sagte, warum ich? Das war ja eine berechtigte Frage, fand ich. Und dann hat er gesagt, ne, es ist 15-Jähriges und wir wollen jetzt ein bisschen was Besonderes machen. Und wir haben ein bisschen recherchiert über dich im Internet und es wäre schön, wenn du da singst. Ich sage, okay. Und das war aber so ein bisschen Generation Thermomix. Okay. Also da hast du in jedem perfekten Dinner irgendeinen Thermomix gesehen. Mhm. Und ich, liebe Freunde, habe noch nicht mal eine Kaffeemaschine. Und habe auch noch so einen Pürierstab, den hat mir meine Freundin, glaube ich, vor gefühlt 25 Jahren mal geschenkt, weil sie sich einen neuen gekauft hatte, den habe ich immer noch. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so technikaffin, okay, ne, in der Küche. Und habe gesagt, okay, Mensch, aber die machen doch alles so Leckeres und hier noch dieses und jenes. Und ne,
mit Chichi
mit
und
Tiegelchen
so.
Und Töpfchen, ja genau. Ich habe gesagt, das ist nicht so mein Ding. Dann hat er gesagt, naja, so mal aus der ersten Überlegung, was würde ich denn? Und da ist mir das wieder eingefallen. Mhm. Und ich habe, es gibt so ein Gurkensuppenrezept, das ist nicht kalt, das ist wirklich warm. Und ihr kennt ja bestimmt so diese Käselauchsuppen.
Ja.
Oder es gibt es auch mit Zucchini. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das muss doch mit grüner Gurke auch irgendwie gehen. Mhm. Und habe mir da mein eigenes Rezept halt entwickelt und eben kein Schmelzkäse rein und sowas,
quasi
weißt du so.
Komponiert.
Vielen herzlichen Dank, Heiko. Jawohl. Und eigentlich mit gutem Eichsfelder Gehacktes. Ja?
Ja.
So, und hab dann aber zum perfekten Dinner gedacht, okay, das Gehacktes, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Hab's dann mit Lachs gemacht und hab dann von meinem Sohn auch nur 8 Punkte bekommen beim Vorkochen. Weil das Gehacktes nicht drin war. Jedenfalls habe ich mit dem telefoniert und er hat gesagt, doch, wir möchten das gerne. Und musste aber trotzdem nochmal filmen, weil das war ja damals eingeschränkte Räumlichkeit, es musste ja groß genug sein. Und das ist das Haus in Weimar, wo ich wohne. Und musste noch so ein Video aufnehmen und dann haben die das dann abgestimmt. Das macht Vox nicht selber, wie gesagt, ITV Studios macht das. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, Jurita, du bist dabei. Und da muss ich erst sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gesagt, okay, ich mache das, ich hatte nämlich ja gerade mein Album veröffentlicht und konnte ja keine Konzerte spielen. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das, wenn ich wirklich singen kann in der Sendung und wenn das auch ausgestrahlt wird. Dann hat er gesagt, ja, das ist erwünscht und das machen wir auch so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich dabei.
Und das hat auch ein bisschen gepusht.
Das hat insofern gepusht, weil wenn auf meiner Website jemand eine CD kauft, gibt es bei mir auf dem Handy so einen Klingelton.
Mhm.
Und die haben das ja so gemacht, weil es ja ein 15-jähriges Jubiläum war, also Geburtstag, habe ich ja Happy Birthday gesungen. Das heißt, diese in dem Trailer schon am eine Ankündigung die Woche davor und auch ab Montag habe ich dann immer in der Küche gestanden und habe gesagt, da singe ich doch schon wieder.
Ja.
Ne? So. Und da ging es immer bling, bing. Bing. Und mein Sohn, der hat ja noch zu Hause gewohnt in Weimar, hat gesagt, was ist das denn nur für ein Ton? Ich sage, ich verkaufe CDs. Und am Mittwoch war mein Tag, wo ich gekocht habe. Hat der Klingelton. Ja, danke. Das war wirklich ein Dauerton. Und die von der Post haben schon, ich habe ja wäschekorbeweise das hingetragen und gesagt, was verkaufen Sie denn da? Ich habe gesagt, CDs. Und das war natürlich toll, richtig, richtig toll, weil das ja dadurch durch die Sendung auch nicht nur Thüringen so regional war, sondern eben auch deutschlandweit. Mhm. Aber es wäre natürlich, jetzt kommt der Hinkefuß oder der Pferdefuß, hätte ich Konzerte geben können, was ja nicht ging. Ne? Das hätte ich natürlich gern gemacht und da hätte ich meine eigene Musik noch viel mehr an Mann bringen können sozusagen.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft sowas ab? Da muss erstmal die ganze Bude aufräumen.
Musst du nicht, Volker. Aber ich habe natürlich alle Bermuda-Schubladen in meiner Küche geguckt, was kann ich, weil ich wusste ja, die filmen da auch rein und so weiter.
Das war gefährlich.
Und habe dann alles aussortiert und auch ein bisschen kleine Sachen neu gekauft. Da kriegt man auch dann für diese Anschaffung ein kleines bisschen Geld, wenn man das möchte. Und Naja, und habe dann auch Probekochen gemacht mit meinen Freunden. Auch ist das der passende Wein dazu und dass es eben auch ein bisschen schicker präsentiert wird und so weiter. Und das ist schon ganz gut angekommen. Mhm. Aber man macht sich trotzdem keine Vorstellung, Volker, weil das ist, sie kommen ja wirklich um 9. Kommen sie wirklich? Mhm. Oder beziehungsweise 8:45 und klingeln und sagen, okay, wir kommen jetzt, Folgendes, gucke mal, hier ist genug Licht da, dann machen sie die Tür wieder von außen zu. Also, ne, das ist natürlich eine Fernsehsendung, ist ja klar.
Ja, klar.
Und es wird wirklich, so viel kann ich sagen, von 9 Uhr bis nachts durchgedreht. Es wechselt dann das Drehteam, aber derjenige, der kommt, der bleibt der gleiche. Auch sogar derselbe.
Nichts mit Gewerkschaft und Ruhezeiten.
Ne? Du hast schon eben von Gurkensuppe geredet, was gab's noch?
Jetzt muss ich mir richtig überlegen. Es gab Gurkensuppe und dann habe ich gedacht, okay, gut, nee, ich mache syrisches Hühnchen.
Ui.
Ich habe nämlich einen syrischen Freund, den habe ich damals kennengelernt, als ich nach Weimar gekommen bin zum Studium. Mhm. Seit ich 18 bin, kenne ich den. Und der hat das immer für mich gekocht. Und das habe ich gemacht und habe dazu halt einen schönen, leckeren grünen Salat gemacht und habe dann noch ein Baguette gebacken selber und das war die Hauptspeise. Und wie gesagt, zum Nachtisch, ich hab meine Familie gefragt, was soll ich machen, gab's halt einen Streusel Apfelkuchen, und es war ja, das Netz ist ja praktisch, das ist ja auch manchmal nicht freundlich, ja, und uns hat das Team gesagt, guckt jetzt nicht in die Facebook, Instagram, perfekte Dinnergruppe rein, macht es nicht, guckt man natürlich trotzdem rein, gerade wahrscheinlich, ne, denkt man nicht an einen rosa Elefanten, boom, ist er da, und ich bin wirklich sehr gut bei weggekommen. Es war nur 2, 3 von Hunderten, Tausenden, die geschrieben haben, oh, jetzt singt sie wieder. Na toll, jetzt singt sie wieder. Und dann haben aber andere dann zurückgeschrieben, wieso denn? Wenn jemand einen Blumenladen hat, stellt der doch auch seine Blumen hin, lass uns doch singen, ist doch schön. Und ich, ja, lass mich doch singen. Und ja, und da habe ich in der Aufregung die Streusel nicht mit Butter gemacht, sondern mit Margarine. Das ging ja gar nicht. Das war wirklich aus Versehen.
Das hat dir den ersten Preis gekostet, oder?
Nee, das hat mich nicht den ersten Preis gekostet. Aber ich habe ja ich habe gedacht, ich weiß ja nicht, was die anderen wussten, nicht, was die kochen, ist ja klar. Und habe gedacht, wenn die anderen hier so Shishi machen, kann ich nur mit Alkohol trumpfen. Das heißt, ich habe so viel nachgeschüttet an Wein und alles Mögliche, wie ich konnte. Auch Schnäpschen vorne und nochmal hier. Und die waren auch wirklich gut zugange. Und ich habe jedem noch eine, Prost. noch eine Flasche mitgegeben dann von meinem Lieblingswein. Und aber es hat ihnen trotzdem geschmeckt, so ist es nicht. Sie haben natürlich trotzdem geguckt, okay, was war jetzt für eine, wie einfach war vielleicht das Gericht und so weiter. Und war aber eine tolle Erfahrung.
Welchen Platz hattest du dann?
Den zweiten.
Das ist doch
33 Punkte, finde, kann man sich sehen lassen.
Warst du glücklich mit. Ja, kannst du auch sein, ja.
Nee, war auch wirklich schön, weil es hat mich so ein bisschen aus diesem Corona-Tief geholt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man sich auf die Bühne stellt, dann ist das ja nicht ohne Grund. Also ich brauche das auch. Und das heißt aber nicht, dass ich immer brauche, dass mir die Menschen positiv zujubeln, sondern ich brauche einfach das Feedback. Und selbst wenn da 10 Leute sagen, die sagen, das war ja der größte Mist, den ich je gehört habe, ist das aber ein Feedback. Und das hatte ich ja nicht. Das heißt, ich durfte ja nicht auftreten. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen in so eine Depression reinrutsche, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das hat mich echt rausgeholt. Ich hatte zu tun, ich habe was gemacht und das war gut.
Ich weiß noch, als Howard Carpendale, er hat sich von der Bühne verabschiedet, irgendwann kam er wieder und alle haben gesagt, das Geld ist alle. Ja, garantiert, das Geld ist alle, jetzt muss ich wieder los.
Ja, ja, ja.
Nee, das ist eine Droge. Ne? Auf der Bühne stehen zu dürfen, das ist eine Droge.
Ist wirklich so. Also das, ich möchte ja, ich sage manchmal so lustig, ich kann ja sonst nichts anderes. Mhm. Ne? Und ich möchte natürlich gerne mit meiner Stimme die Menschen erfreuen. Ja, und auch wirklich gucken, okay, schaffe ich das? Wie mache ich das? Und es ist ja für mich selber auch immer eine Herausforderung, zu sagen, ich singe ja das Lied nicht jedes Mal gleich, sondern es ist ja trotzdem immer ein bisschen was anderes. Mhm. Ja, und wie kommt wo was an und wie reagieren die Leute? Die sind ja auch immer andere, das Publikum. Ja?
Richtig, das trägt viel dazu bei.
Ja.
Also das ist auch über die Länge des Konzertes bestimmt das Publikum ein Stückchen mit. Ne? Dass du kannst eben das schnell durchsingen und oder wenn das Publikum halt, das muss nichts sagen, es muss nur da sein.
Genau.
Und es gibt dir Auftrieb.
Und es ist spannend beim Kamingeflüster, lieber Heiko, denn ich weiß ja, ich erzähle oft viele lustige Sachen und ein paar Witzchen und sowas. Und bei dem einen Kamingeflüster liegen die Leute flach und lachen sich schlapp. Mhm. Und da gibt's aber auch Kamingeflüster und das ist bei uns so spannend. Man hat so das Gefühl, dass so energetisch immer dieselben Leute sich anziehen, so zum Kamingeflüster. Mhm. Ne? Und da gibt's aber auch Abende, wo Totenstille ist. Wo ich denke, okay, habe ich was falsch? Habe ich die Pointe weggelassen? Mhm. Ne? Wo man praktisch so, wie im Western, so die Weste, die Mistzählen praktisch so über den Weg wehen sieht und hört. Und ich denke so, hä? Und dann lachen wir aber auf der Bühne, weil wir gucken uns dann an, so nach dem Motto, hä? Wieso lachen die jetzt heute nicht? Und dann lachen wir und dann lachen die wieder mit. Aber das ist, da ist wirklich auch kein Abend gleich. Einmal finde ich es witzig und einmal halt nicht. Ja, und da musst du einfach mit leben. Weißt du? Du kannst ja, weißt du ja vorher nicht, weißt du ja erst hinterher. Und das ist, macht's wirklich immer spannend. Ist wirklich toll.
Jurita, jetzt habt ihr beiden, du und Michael, ja das auch, das Musikalische auch auf eure Kinder übertragen.
Ja.
Die sind beide in eure Fußstapfen getreten.
So ein bisschen, ja.
So, eure Tochter, die ist ja nun ja renommierte Sängerin, auch hier im Eichsfeld und auch sehr beliebt
beim
Publikum. Mhm. Und was haben die, also wie ging das bei denen los?
Also ich glaube erstmal, dass es schwer ist, ein Kind oder Kinder von Musikereltern zu sein. Bin ich 1000%ig davon überzeugt, weil wir ja am Wochenende, wenn die anderen Eltern dann zu Hause sind mit ihren Kindern und wir sind weg. Und da kannst du noch den besten Babysitter oder die tollste Oma haben. Eltern sind halt Eltern. Und wir hatten zwar so ein Ritual, als denn Lisa ist ja auch 6 Jahre älter als Henry, dass denn wir haben dann immer um 11 gefrühstückt. Mhm. Und da haben die Kinder das auch schon ein bisschen vorbereitet und so. Das war halt so unser Ritual, egal wie spät es abends war oder nachts, muss man ja sagen.
Morgens.
Ja, genau. Mhm. Wenn die Vögel schon gezwitschert haben, haben wir um 11 zusammen gefrühstückt, aber wir waren trotzdem, wir waren weg.
Mhm.
Ja, und teilweise ja schon, wenn man früh aufbauen muss oder Micha auch manchmal Kindertanz noch gespielt oder Frühshoppen oder sowas. Also es ist schon hart.
Ja.
Das möchte ich vorneweg schicken. Es ist nicht, es ist kein Zuckerschlecken.
Mhm.
Aber das natürlich mitzukriegen und schon auch bei einem Kamingeflüster, als die noch ganz klein waren, auch mitzumachen und zu gucken, okay, kann ich das denn? Was mache ich denn? Und natürlich ahmt man das auch nach, was man da kennt und merkt, okay, kann ich das selber auch? Macht mir das Freude? Und bei Lisa war es halt schon immer so, auch als ganz kleines Mädchen, die hat jeden Baumstamm erklommen, ne, der abgeschnitten war und hat dann immer schon die große theatralische Rede gehalten oder irgendwas gesungen. Also die hat das von klein auf schon geliebt. Und wir sind ja auch ins Eichsfeld gezogen nach Leinefelde und da war sie plötzlich einmal weg. Ne, da war das Haus noch nicht fertig gebaut und da stand sie damals noch in Leinefelde vom Edeka da am Blauen Wunder. Und hatte ihren kleinen Kassettenrekorder mit so einem Mikro dran und hat Straßenmusik gemacht, weil sie das halt von Weimar kannte. Ja. Und dann hatten sie ihr auch einen Mars in so einen kleinen Hut gelegt und so. Und, ne? Also die hat das schon immer so ein bisschen gemacht. Und bei Henry war es so, Henrys großer Hero von klein auf war Andy Wölk immer.
Mhm.
Der wollte auch so Gitarre spielen, auch so singen und hatte auch sie dann so eine kleine Lederjacke, dann hat man ihm besorgt, auch mit dem Schlips und so weiter. Der hat wirklich den ganzen Tag mit seiner kleinen Holzgitarre das nachgemacht, nach den Aufnahmen von uns.
Mhm.
Ja, und spielt ja selber auch Gitarre und hat auch in Leipzig eine Ausbildung, eine Band gehabt und wo er mitgespielt hat und singt auch super. Also, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, er möchte jetzt. Er ist ja Erzieher, er ist vom Wesen her ein bisschen zurückhaltender halt, dass er sagt, er springt jetzt nach vorne an die Bühnenkante und ist jetzt so dabei. So ist es nicht. Ich hätte mir das so ein bisschen für ihn gewünscht, na klar, weil ich das ja, oder mich ja auch, weil wir ja das Potenzial in ihm sehen. Aber das muss natürlich selber jeder für sich entscheiden, ganz ehrlich.
In seinem Beruf ist ja Musik auch
zuträglich. Ja. Nee, absolut. Und wir haben versucht, praktisch so wie meine Mama das bei mir gemacht hat, den Grundstein zu legen, dass da schon mal Vorkenntnisse da sind und was dann jeder draus macht, das muss er ja dann irgendwann selber gucken, wenn er erwachsen wird. Und ich glaube, sie sind beide, zufrieden damit, so wie es jetzt ist.
Mhm.
Genau. Also ich kann jedenfalls stolz an dich sein auf meine Kinder.
Jetzt habe ich noch eine Frage, parallel quasi so zu meiner Erfahrung.
Ja.
Wenn du nach einem Konzertabend oder nach einer Mucke nach Hause kommst, was machst du da als erstes?
Ich gehe aufs Klo.
Gut, das machen alle Frauen, wenn sie nach Hause kommen.
Wirklich?
Ja, also
nein, natürlich nicht. Ich streife erstmal die Schuhe ab, ja, und lass das so sacken und bin dann aber auch noch nicht müde. Ich bin ja wirklich eine Nachtigall und keine Eule.
Da wollte ich hin.
Keine Lerche. So
wie baust du, ich nenne es mal, wie baust du dein Bühnenadrenalin ab?
Ja,
weil gleich ins Nest legen wird nichts.
Naja, es kommt drauf an, wie spät es dann ist und ob man schon im Auto lange nach Hause gefahren ist.
Okay,
also
ja.
Als wir früher mit den Schuhen im Eisfeld waren, waren ja die Entfernung nicht so lang. Aber wenn man jetzt schon ein bisschen im Auto dennoch sitzt und nach Hause fährt, dann geht das. Oder was wir sehr oft machen, weil wir ja weiter wegfahren mit der Band, dass wir im Hotel dann alle noch zusammenkommen, entweder auf einem Zimmer oder wir sind noch an der Bar oder keine Ahnung und wir erzählen uns noch was und
da kommst du runter dabei.
Ja, na klar. Okay. Weil wir den ja nochmal Revue passieren lassen auch.
Die Hoteliers müssen keine Angst haben, dass ihr da so ein Hotelzimmer dann anschließend noch
zerlegt. Nicht mehr.
Nicht mehr. Dem seid ihr entwachsen, ja.
Ritter, du hast ja vorhin gesagt, du singst fast alles.
Jetzt muss ich mal kurz eingrätschen, Volker. Mhm. Der Heiko macht das sehr schön, der spricht meinen Namen wirklich richtig aus, Jurita.
Jurita.
Aber es ist so ein Eichsfeller Thüringer-Ding. Ne? Weil wenn ich mich vorstelle, ich heiße Jurita, sagt der Eichsfeller oder der Thüringer sofort Jurita zu mir. Und da ist gar kein zweites T dabei.
Ja, genau. Ja.
Also Jurita.
Jurita.
Ja,
wunderbar. Jurita, du hast vorhin gesagt, du singst fast alle Genre. Mhm. Jetzt mal so eine ganz große Frage.
Mhm.
Kannst du auch jodeln?
Nee.
Es gibt bei uns im Podcast noch eine weitere Tradition.
Aha.
Dass wenn wir ein Exemplar finden, was zu unserem Gast passt,
ja,
bekommt der Gast eine Schallplatte von uns.
Aha, und da bin ich jetzt gespannt.
Und wir waren uns so ziemlich sicher, dass das Jodeln, auch wenn du breit aufgestellt bist, musikalisch alles singen kannst, dass das Jodeln, wie gesagt, vielleicht noch was ist, was du dazulernen könntest. Und deswegen haben wir eine Schallplatte für dich.
Die musste weg, sei ehrlich.
Also, so würde ich das nicht nennen.
Und zwar aus dem Jahre 1968.
Nein.
Meisterjodlerin Maria Hellwig.
Ich drehe durch.
Da kannst du richtig was lernen.
Da kann ich richtig was lernen.
Ja, da kannst du richtig was lernen.
Auch süß. Ja. Tatsächlich. Auch ein schöner Blumenstrauß noch dazu.
Ja.
Eine Goldmedaille fürs Jodeln. Im kleinen Walsertal Echo-Jodler. Haushammer Plattler und im Salzkammergut. Na da.
Ja, da. Ja, also da.
Weißt du, was ich heute Abend mache?
Ja, du hast einen Plattenspieler, ja?
Ich habe einen Plattenspieler, ja.
Ja, drauf damit. Drauf damit.
Aha, ja, schön.
Also vielleicht Dankeschön. Kannst du ja das Repertoire dann noch erweitern. Vielleicht,
ja, du hast gesagt, dass beim nächsten Kamingeflüster gejodelt wird.
Das wäre doch mal was.
Also da kommen wir nächstes Jahr. Und dann, wenn du beide uns siehst, dann weißt du, was wir von dir erwarten.
Oder den, erwarten kann man ja viel.
Den Königsjodler oder so.
Nein.
Jurita, aber,
ja.
Jetzt haben wir quasi die letzte Tradition,
so
unseren schnellen Fragenkatalog.
Ja.
Welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch?
Oh, das ist schwer. Mein ganzes Haus ist voll mit Büchern. Also so ein ausgemachtes Lieblingsbuch. Habe ich gar nicht.
Hast du momentan irgendein Buch beim Wickel?
Ich lese gerade das Thomas Gottschalk Buch und muss es aber immer mal wieder weglegen, weil ich denke, okay, so mein Hero, so aus meiner Kind- und Jugendzeit und es ist doch viel Mimimi drin in dem Buch und deswegen wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil ich für Kapitel immer mal eine Pause zwischendurch brauche. Entschuldigung, lieber Tommy.
Bühne oder Studio?
Bühne.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Klang schon so ein bisschen an.
Spontan oder durchgeknallt?
Also das ist doch dasselbe.
Ich wollte auch gerade sagen,
durchgeplant steht da.
Ich wollte gerade sagen, ich lese nochmal richtig vor.
Ja, aber ich wollte mich ja nicht korrigieren.
Volker guckt mich an und fällt ihm spontan ein durchgeknallt ein. Das ist natürlich auch, ne? Also das sagt viel über ihn und über mich aus.
Oder über die Wirkung des Likörs. Also,
ich bin immer noch beim ersten.
Ja, wir übrigens auch. Also durchgeplant auf jeden Fall, aber ohne das andere auszuschließen.
Stadt oder Natur?
Auch beides. Ich liebe es, so auf dem Dorf zu sein, ne, wenn der Hahn mal vielleicht mal morgens kräht oder sowas, aber ich aber wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich auch wieder in die Stadt vielleicht kann. Mhm. Ne? Also es ist immer nicht so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin irgendwie ausgesetzt oder ich kann das jetzt nicht erstmal ändern, dann ist es immer so ein bisschen, ich bin ein Feuerpferd übrigens und dieses Jahr ist ja auch das Jahr des Feuerpferdes und ich brauche eine lange Leine.
Nee.
Doch.
Mhm. Berge oder Meer?
Meer.
Glamour oder Jogginghose?
Glamour mit Jogginghose.
Kochen oder lieber bestellen?
Bestellen.
Weimar oder Eichsfeld?
Weimar. Entschuldigung, lieber Eichsfelder.
Cover oder eigene Songs?
Oh, beides.
Standing Ovations oder Gänsehautmoment?
Auch beides.
Herz oder Kopf?
Herz.
Jetzt hätten wir gern von dir eine Lebensweisheit, ein Gedicht oder einen Lieblingswitz für unsere Hörer.
Das ist aber schön. Da hätte ich aber vielleicht vorbereitet sein wollen. Also eine Lebensweisheit, die für mich auch gilt, es ist wirklich egal, was es ist. Nimm es nicht so schwer, weil zusammengekniffener Arsch lebt nicht länger. Wirklich nicht. Nein. Ne? Also wirklich, es, ne? Und es ist auch so dieses so, wenn man mal im Tal ist, kann es ja auch nur noch nach oben gehen. Eigentlich, es geht ja.
Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Ein zusammengekniffener Arsch lebt nicht länger.
Sehr schön. Das ist quasi eine Lebensweisheit mit Witz.
Na klar, also es ist ja bei mir, ich musste mich jetzt nochmal wieder ein bisschen neu erfinden. Ich war ja auch in Teilwenden und hatte ja einen Fernsehauftritt, wo ich ganz stolz war, dass die jetzt unbedingt mich wollten, weil die sich ja regional jemanden aussuchen konnten. Und es ist ja nicht so, dass das Eichsfeld arm an Musikern ist. Mhm. Ne? Und da habe ich schon ein bisschen so ein heimliches Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Vielen Dank nochmal dafür. Und dadurch, dass ja Micha jetzt so viel mit Utopie unterwegs ist, ja, die machen das wirklich wunderbar. Also wenn ihr das mal sehen könnt, dann guckt euch das an.
Habe ich schon.
Ist wirklich toll.
Haben wir schon erlebt und das war...
Also wirklich toll. Ich lieb's auch selber und aber ich mache ja auch so kleine Programme, wo ich, keine Ahnung, im Hotel zum Dinner das begleite, musikalisch zu zweit oder eine Familienfeier oder irgendwas, weißt du? Und da bin ich ganz froh, dass ich da jetzt jemanden an meiner Seite habe. Und wir haben uns auch, beziehungsweise der Sebastian Luck ist das, der jetzt bei mir spielt. Und der hat gesagt, okay, lass uns doch das bei Jurita, also den Namen lassen. Mhm. Weil das würde ja auch, oder das ist ja auch beim Fernsehen praktisch so untertitelt worden. Und da habe ich auch, und weil ich ja eigentlich nicht so ein, nicht nur eigentlich, sondern ich bin nicht so ein selbstverliebter Mensch. Da habe ich gesagt, das geht, das ist ja mein Name. Mhm. Ne? Ist schon ein bisschen komisch. Und dann heißt es jetzt ein Voice in Keys. Also Stimme und Keyboards und da bin ich sehr dankbar. Erstmal so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil ich dachte, okay, ich jetzt auf der Couch sitzen bleibe, überlege ich mir noch was. Mhm. Und ich fand das wirklich toll von ihm, weil ich hatte ihn angefragt wegen einer Aushilfe und er hat dann gesagt, er sieht das als Investition in die Zukunft. Da habe ich gesagt, also das ist aber schön, wenn einer sich da schon mal so bereit erklärt und ja, und das machen wir jetzt zusammen und freue ich mich sehr.
Ja, cool.
Funktioniert gut.
Und auch wenn Volker das nicht so ganz so korrekt ausgesprochen hat, aber das ist doch, deine Eltern haben dir doch quasi den Künstlernamen ja schon qua Geburt mit
und
zur Verfügung gestellt.
Das ist auch wieder eine lustige Geschichte, lieber Heiko. Weil es gab ja eine Balletttänzerin im Theater, als mein Papa noch ganz jung war und noch im Chor damals gesungen hat. Und die hieß Jurita. Da wäre das von Volker wieder richtig ausgesprochen gewesen. Also mit U und Doppel-T. Und ich weiß aber gar nicht, war das eine Bulgarin oder Rumänin oder sowas und in die war mein Papa verliebt. Und als ich dann mich ankündigte, auf die Welt zu kommen, hat mein Papa gesagt, also wenn es ein Mädchen wird, würde ich gerne, dass die Jurita heißt. Und meine Mutti, ich glaube, es geht los. Ich werde doch mein Kind nicht nach deiner Jugendliebe benennen. Also ich weiß auch gar nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Und ich sollte Hilka heißen, wo ich dachte, okay, Hilka ist eigentlich so ein, ist ja eigentlich, hört sich so skandinavisch an, so ein skandinavischer Name, ne? Und ich bin ja eigentlich eine Brünette.
Werkzeughersteller oder so. Bring mir mal die Hilka.
Genau, und das, und als Junge übrigens Dirk, ja, das war, also, hätte vielleicht auch zu
war die gepasst. Zeit, ja, halt.
Und meine Mutti hat aber gesagt, okay, gut, sie streitet sich jetzt nicht lange rum, und dann musste ja man den Namen, wenn das ein anderer war, und nicht gerade, Katrin oder weiß ich nicht, oder Anke war ja viel bei uns, hat gesagt, sie versucht das. dass sie das anmeldet und sagt, okay, ich mache aus dem U ein U, sie mhm. selber, und aus Doppel-T ein T. Jorita, mhm. also ein erfundener Name sozusagen.
Ja, toll.
Und weil meine Mutti das aber schon bei meinem Bruder gemacht hat, der heißt Mike mit richtig das Ei. Und okay. das gibt's ja auch selten, jedenfalls mhm. damals. Und auch da hat sie sich nicht beirren lassen, weil meine Mutti war ja Deutschlehrerin mhm. und hat gedacht, okay, dann kann er das auch richtig schreiben. Mike. Ne? Ja. So, man schreibt, wie man spricht. Mhm. Und dann kannten die meine Mutti schon, dass die praktisch beharrlich ist und haben sofort gesagt, ja, das können wir machen. Simsalabim, hier sitze ich. Jorita.
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 Jorita. Mhm.
Jorita.
Ja.
Es war uns ein inneres Kamingeflüster. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Gerne. Dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, also mit auf die Bühne mhm. und auch hinter die Bühne so ein mhm. bisschen.
Gerne. Jorita, bleib so, wie du bist.
Ich versuch's.
Laut, laut im besten Sinne des Wortes.
Und euch da draußen, wenn ihr Jorita live erleben möchtet, alle Termine gibt's auf www.jorita.de.
Und bis zum nächsten Mal bei Grimms Brüder.
Danke für die Einladung.
Das hat Spaß gemacht.
Das ist ja süß.